Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Let's fuck.
Okay, maximal irritiert mit dem Einstieg?
Tatsächlich was? Irritiert, ja.
Ja, was ist das jetzt für eine Aufforderung?
Mensch, wir sind der Film-Podcast. Da sollte bei dir eigentlich was klingeln, wenn ich so einsteige.
Das kommt bestimmt nur in einem einzigen Film vor, dieses Zitat.
Nee, das ist kein Film. Das ist tatsächlich, jetzt könnte ich wieder ein Rätsel mit dir machen, aber es macht einfach keinen Spaß, mit dir irgendwelche Quizfragen zu stellen. Du verstehst sie eigentlich immer falsch.
Ja, jetzt weißt du auch, warum ich bei unserem Bash nicht mitmache.
Ja, guter Plan. Deswegen löse ich es gleich auf. Es gibt einen Filmemacher, einen sehr geschätzten Filmemacher von zumindest einem Banausen von uns, der statt Go oder statt von wegen
Action,
statt Action sagt er halt immer Let's Fuck. Mhm. Und das ist ein berühmter dänischer Regisseur, der Meisterwerke gemacht hat, wie Drive und Valhalla Rising. Mhm. Um mal zwei besondere Highlights aus deinem, so von deinem Geschmack zu nennen.
Ja. Ja, und ja, wobei Drive, ich finde
Drive
nur,
geht, du findest ja, überbewertet
und überbewertet,
ja. Ja, vielleicht wieder so ein Zweitsichtungsding.
Mhm. Den hatten wir ja noch nicht, ne?
Den hatten wir noch nicht.
Kommt wahrscheinlich auch hin.
Wundert mich auch ehrlich gesagt komplett bei der ganzen Supporterschaft und den Auftragsfilmen und den Losen.
Dass der noch nicht war?
Dass der noch gar nicht irgendwo auftaucht da. Weder im Losdorf noch sonst wie. Also. Ja. Naja. Nicht, dass das eine Herausforderung, eine Aufforderung ist. Also insofern, da können wir uns auch in 3 Jahren bringen. Ist ja wurscht.
Ja, eben. Völlig Latte. So, heute Episode 324.
324, richtig.
Ja.
Schon eine ganze Menge da. Da, eine Menge Holz, was sich angesammelt hat.
Mhm.
Ja.
Und noch kriegen wir es auch regelmäßig hin. Können wir stolz auf uns sein.
Ja.
Mussten noch nie aussetzen und so.
Das stimmt.
Und heute, ja, jetzt schon keine erschwerte Bedingung, aber ich bin ja so ein bisschen angeschlagen.
Ja.
Nachdem ich gestern kurz einen Trip ins Krankenhaus gemacht habe, wieder irgendeine fiese allergische Reaktion hatte und dann spritzen die mir da ein bisschen was. Und dann musste ich aber noch eine Stunde da bleiben, weil die halt gucken wollten, dass das nicht irgendwie noch schlimmer wird. Mhm. Und das Zeug, was sie mir gespritzt haben, halt wirkt. Und das hat mich übelst matschig gemacht. So. Und dann sitze ich da auf dem Flur, auf so einem Stuhl, weil die meinten, muss halt hier warten, bis dann wieder einer kommt. Und dann bin ich immer so halb am Wegdösen, weil das Zeug halt echt matschig macht. Und dann war im Nebenzimmer, wurde ein Typ eingeliefert, der dann da behandelt wurde. Und das habe ich so durch die offene Tür, habe ich das Gespräch mitbekommen. Mhm. Und ich meine, ich hatte so ein bisschen Atemschwierigkeiten durch die Nummer, aber verglichen mit dem Typ war das echt Kinderfasching. Weil der hatte ein Kehlkopfkarzinom.
Oh, so ist doch, also Karzinom ist es nicht, aber Dave hat ja auch diese Zyste am Kehlkopf, so, das geht ja in die Richtung. Also, oder?
Ja, aber das war bei dem halt schon ultra fortgeschritten. Also die meinten, Luftröhre irgendwie komplett dicht und der Arzt erklärt ihm so, sie haben jetzt noch 1 Millimeter, durch den sie atmen können.
Oh shit.
So, wir müssen jetzt einen Luftröhrenschnitt machen.
Direkt davor. Und,
ja, wir sind im Krankenhaus, Alter. Wo denn sonst?
Naja, hätte sein können, dass er erstmal einen Termin machen oder so dafür, aber.
Alter, der Typ war am Ersticken.
Okay, ja gut, dann macht man keinen Termin wahrscheinlich.
Der hat da übelst rumgeröchelt, so, und dann gab es aber wohl Kommunikationsschwierigkeiten mit ihm, weil er kein Deutsch gesprochen hat. Und dann haben die seine Frau angerufen und auf Lautsprecher gestellt. Und dann haben wir dieses ganze Gespräch mitbekommen zwischen beiden, während ich da auf dem Gang rumlieg. Wobei, nur ich konnte nur sitzen, hätte ich liegen können, wäre ich sofort eingepennt. Jedenfalls ist dann dieses Gespräch mit seiner Frau und die sprechen untereinander Englisch und sie sagt dann dem Arzt auch immer wieder auf Deutsch, was jetzt passieren soll. Und sie wollte die ganze Zeit, dass noch ein MRT gemacht wird. Mhm. Und der Arzt halt so, ey, wir können ja irgendwann noch ein MRT machen, aber das würde jetzt nichts verändern am aktuellen Zustand. Weißt du, weil dann kannst du es ja nur besser sehen, aber du hast nichts behandelt.
Ja, klar.
Und er sagte, und das ist jetzt halt echt dringend, so, wir müssen das jetzt machen. Und dann diskutiert ihr noch rum und irgendwann fragt er so, sollen wir ihren Mann jetzt ersticken lassen? Und dann ging das Gespräch aber bestimmt noch 10 Minuten weiter, wo ich mir denke, so, Alter, wie kann das denn sein? Das ist doch eigentlich der Punkt, wo das Gespräch sofort beendet sein müsste. Weil wenn ein Arzt die Frage stellt, so heißt es, es geht jetzt hier um Leben oder Tod, sollen wir ihren Mann ersticken lassen? Und wenn auf die Frage nicht sofort ein Nein kommt. Also was ist mit den Alten los, Alter? Die wollte, dass da irgendwie noch ein MRT gemacht wird und der Typ röchelt halt echt auf dem letzten Loch vor sich hin. Der konnte ja kaum noch mit ihr reden. Also das hat eigentlich der Arzt hat halt mit ihr gesprochen, weil der, bei dem Typ, der war da halt echt am Ersticken und denke ich mir auch so, Alter, wie geil.
Siehst du, das sind hast die Frauen. Die Frauen,
hast du eine Frau?
Ja, die Frauen.
Die dann erstmal rumdiskutiert
und kämpft um sein Leben und sie will sich unterhalten. Und sie redet und redet, redet.
Ja, da dachte ich doch so, Alter, okay, bei mir ist echt gut gelaufen.
Ja, ja, das so, war ja noch harmlos.
Wirklich harmlos im Vergleich.
Hat mich an meine erste Corona-Impfung erinnert, weil ich kannte ja die ganze Prozedur nicht. Und nach der Corona-Impfung haben sie halt so zwischen Ausgang und diese Impfzellen und so weiter haben sie halt auch so Stühle postiert. Und da haben sie mich
ja,
halt
auf den, auch im Moment warten, ne?
Ja, ja, da haben sie mich halt auf den einen Stuhl gesetzt. Aber was ich dachte, ist, dass die noch so Nachcheck machen. Weißt du, also vielleicht noch irgendwie abgefragt wirst, ob alles okay ist, dass die das immer ab. Und dann sitze ich da auf diesem Stuhl und nichts passiert so. Und dann nach einer halben Stunde habe ich da mal eine von diesen Damen da gefragt, so, also passiert dir noch was und so weiter? Komme ich da jetzt noch irgendwie rein? Oder sie so, wurden sie schon geimpft? Ja. Nee, dann können sie nach Hause gehen. Ich so, okay. Ich habe nicht ganz verstanden, warum ich mich da hinsetzen sollte. Wahrscheinlich wegen Kreislauf oder so, wenn einer damit ein Problem hat.
Ja.
Aber das habe ich so nicht gecheckt, sondern ich dachte, da kommt noch was so. Dann saß ich da und habe erstmal gehört, dass sie das wieder aufrufen.
Normalerweise, also ich habe das auch so erlebt, aber dann kam eben jemand zu mir und meinte so, wenn es ihnen jetzt gut geht, können sie gehen.
Ja, das haben sie dann nicht gemacht. War noch alles so eine Aushilfen, die aussahen wie 17 und Influencerinnen und so, die da rumgerannt sind. Mit irgendwelchen.
Ach, du warst, hast du es nicht beim Arzt gemacht, Warnwest. Warst bei irgendeinem Impfzentrum oder was?
Ja, das war so ein Impfzentrum. Mhm. Ja, das war eine Eissporthalle da, an der Reiningdorfer Straße.
Ach.
Kennst du das? Ja, ja. Weit weg von dir gewesen.
War ich auch.
Da warst du auch?
Ja.
Ja, da war meine erste Impfung.
Okay.
Die zweite am Flughafen Tegel.
Super. Ja, aber die Dinger, die sind ja dann auch irgendwo echt aus dem Boden geschossen überall. Das war ja auch irgendwann echt ein Business.
Ja, das stimmt.
Tja.
So ist das. Ja, aber jetzt kommst du wieder, jetzt kannst du wieder sprechen, musst keine stabile Seitenlage machen.
Nee, eben. Also gestern wäre Reden halt, also zumindest über einen längeren Zeitraum wahrscheinlich echt anstrengend gewesen. Deswegen heute. Und ja, jetzt Augen sehen halt noch ein bisschen geschwollen aus.
Vielleicht gibst du mir aus hygienischen Gründen noch einen zweiten Bleistift, falls ich einen Luftröhrenschnitt machen müsste.
Was willst du denn mit dem Bleistift, Alter? Brauchen wir eine Kugelschreiber?
Nee, Bleistift haut schon hin. Ich kann das auch mit dem Bleistift. Ich will nur nicht den gleichen benutzen, weil ich damit auch schreiben muss.
Ja, für einen Schnitt haben wir auch anständige Messer, aber es, du musst ja anschließend was reinstecken, durch das ich dann atmen kann.
Stimmt, ja.
Und da ist ein Bleistift halt nicht
so. Nee, da brauche ich einen Strohhalm oder sowas, richtig. Ja, aber ich finde schon was, ich bin da MacGyver-mäßig unterwegs.
Ja, haben wir da.
Sehr gut.
Ja.
Gut ausgestattete Wohnung hier, die neue Bude. Man muss nur sehr lange laufen, um die Sachen zu finden.
Ja, eben.
Das war einfach ein Alten.
Aber du siehst ja, ey, selbst bei Leuten, die kurz vorm Ersticken sind, gibt es Leute, die da noch rumdiskutieren wollen.
Ja, soll's geben, ja.
Zu hart.
Nicht schlecht. Konntest du lokalisieren, wo die herkommen?
Nee.
Das nicht.
Ich war ja eh tierisch weggetreten. Also ich habe das alles nur so am Rande mitbekommen, aber das war ja auch, die haben dann auch irgendwann die Tür gerafft, dass die halt da das mit offener Tür machen.
Mhm.
Und haben die dann zugemacht.
Ah ja.
Ja, aber eben,
das Entertainment-Programm dann vorbei.
Total. Aber ich war dann auch irgendwann froh, nach Hause gehen zu können, weil ich halt echt ziemlich platt war von dem Zeug, was sie mir dann gespritzt haben.
Mhm.
Und deswegen wäre das gestern auch nichts geworden. Also heute eben noch ein bisschen geschwollene Augen. Sieht so ein bisschen aus wie René Zellweger. Aber ansonsten, sprechen geht.
Die fällt dir da ein in dem Zusammenhang, ja?
Ja, keine Ahnung. Weißt du jemand Besseren?
Mit geschwollenen Augen? Ja, Kaldall.
Gut, sehe ich eben aus wie Kaldall.
Kurzanvergleich,
auch schön.
René Zellweger ist ja schon kaum zu vermerken, dass da irgendwas geschwollen ist.
Naja, halt die mit ihren Schlupfliedern, ne? Das ist halt, finde ich schon, dass die Augen entsprechend kleiner aussehen.
Glubschiger, dachte ich so.
Glubschiger doch
ja,
nicht.
So ein bisschen glubschiger. Die hat schon ein bisschen glubsche Augen, oder?
Was?
Ach nee, nicht René Zellweger. Ich hatte jetzt Reese Witherspoon im Kopf. Okay. Falsche Schauspielerin, Entschuldigung.
Ja, nee, ganz andere Augen.
Ja, ja. Reese Witherspoon hat aber ein bisschen glubsche Augen. So ganz
leicht. Ja, okay.
Und ein sehr markantes Kinn.
Mhm.
Stimmt, René Zellweger, ja, stimmt. Die hat so ganz kleine, zugeknöpfte Schlafzimmeraugen, das meinst du.
Mhm.
Soll mich nicht stören, weil du sollst ja nur gut klingen, mein Freund. Wie du aussiehst, ist ja letztendlich scheißegal. Wir sind ja ein Podcast.
Ja.
Ohne Video.
Solange du nicht permanent in Lachen ausbrichst, wenn du mich hier anguckst, ist alles gut. Schön. Wenn du es ernst über die Bühne kriegst, ist gut.
Ich gebe mir große Mühe.
Okay.
Ich versuche einfach nicht hinzugucken. Sonst passiert der hier die ganze Zeit.
Ja, eben. Jetzt setze ich mir irgendwann eine Sonnenbrille auf.
Ja. Wollen wir nicht. Aber wir können gerne meinen Übergang vom Anfang, Wally, nehmen, weil wir hier auch einen dänischen Film haben, mit dem wir einsteigen. Weil die Auftragsfilme, die jetzt noch offen sind, also zumindest zwei von den dreien, den einen bringen wir in der Support-Episode, die werden wir jetzt abhaken in der vorletzten Episode des Monats. Und deswegen kommen gleich zwei Supporter zum Zuge. Mhm. Und einer davon, das ist unser Kumpel Markus aus Kölle. Und der hat sich für diesen Monat Old Man in New Cars gewünscht aus dem Jahr 2002. Und wir raten.
Ja.
Wir fangen mit einem Feuergerater an. Diesmal notiert, wo Lee punktemäßig ist, direkt nach dem Film. Diesmal habe ich das mal auch so umgesetzt.
Sehr gut.
Und nicht spontan gefreestylt.
Ja.
Mal gucken, wie das so klappt.
Also, da ich nicht mehr auf dem Schirm habe, wo du beim ersten warst, ist das hier so ein bisschen ins Blaue hinein. Ich sag, du bist bei 6.
Okay. Ich sage, du bist bei einer 5, habe ich hier notiert. Edgy. Ja, warum sagst du denn, wie du beim ersten bist? Ist das etwa ein Sequel? Das ist wahrscheinlich eher ein Prequel, oder?
Es ist ein Prequel, ja.
Genau, und zwar von In China essen die Hunde, habe ich mir auch brav notiert. Episode 109 war das.
Sehr anständig.
Haben wir mit Hakan zusammen besprochen.
Mhm.
Der war dazu Gast. Und der Regisseur des Films ist Lasse Spang Olsen. Das ist der Stuntman gewesen von in Filmen wie Pusher zum Beispiel oder In China essen die Hunde, dem ersten Teil.
Mhm.
Das Drehbuch wiederum stammt
von... Nee, beim ersten Teil hat er auch Regie geführt.
Beim ersten Teil hat er auch Regie geführt? Achso, habe ich
oder nicht?
Weiß nicht, habe ich mir nicht notiert. Ich habe mir nur Stuntman notiert.
Ja, okay.
Möglich wär's.
Das finde ich ja krass. Hat der im ersten Stunts und Regie gemacht?
Also definitiv war er für die Stunts zuständig, war Stunt-Koordinator.
Ja, also ich weiß, dass er das primär gemacht hat in seiner Vita, aber gucken wir doch mal.
Ja.
Der hat auch Regie geführt.
Hat auch Regie geführt. Mhm. Auch eine lustige Doppelfunktion.
Na, hat man auch nicht oft, ne?
Ja. Anders Thomas Jansen wiederum, der das Drehbuch geschrieben hat, den kennen wir natürlich aus tausenden von Filmen. Das ist der dänische Filmmacher überhaupt mit zwei, drei anderen Kollegen.
Ja.
Weil der hat Adams Äpfel inszeniert, der hat Riders of Justice inszeniert. Von dem hatten wir Flickering Lights hier.
Ja, der hat vor allem auch viel geschrieben, was so aus Dänemark kommt.
Also Drehbücher und Regie, da hat er schon eine Menge Filme. Die Bubble mag, hat er da inszeniert und geschrieben.
Ich habe in seiner Vita ja auch The Dark Tower gefunden. Das wusste ich gar nicht, dass er den auch geschrieben hat.
Okay.
Oder zumindest mal mitgeschrieben.
Der sagt mir nichts.
Wie, die Stephen King-Verfilmung?
Ach so, diese mit Matthew McConaughey und so. Man. Die ziemlich misslungene.
Ja, ich habe den ja noch nicht gesehen, aber...
Nee, das wusste ich auch nicht, dass er da mitgewirkt hat.
Der ist da einer der Autoren.
Hast du nicht gesehen, ja, sehr froh.
Ja, irgendwie will ich den ja
trotzdem... Langweiler.
Ja. Wirr und langweilig, das ist eine scheiß Kombo.
Naja, dann bild dir dein Urteil. Vielleicht siehst du ja da mehr drin als ich, aber...
Naja, ich habe schon mitbekommen, dass der allgemein ziemlich gehasst wird.
War schon ein massiver Flop und ist, glaube ich, auch nirgends gut bewertet insofern.
Mhm.
Sollte ja eine Trilogie, glaube ich, angelegt und dann...
Zumindest mal größer, ja.
Weil der erste Teil nicht sonderlich erfolgreich war, haben sie dann gesagt...
Das war doch auch eins dieser Bücher, die immer als so unverfilmbar galten, ne?
Offensichtlich zu Recht, ja.
Ja, aber jetzt haben wir hier das Prequel zu In China essen sie Hunde, auch wenn das hier als zweiter Teil läuft, aus dem Jahr 2002.
Mhm.
Und für uns beide war das, also für mich nicht, aber war es für dich eine Erstsichtung?
Für mich war es eine Erstsichtung.
Okay.
Du kanntest den.
Ich kannte den und auch während des Guckens war das dann die ganze Zeit wieder so, dass ich nicht drauf klargekommen bin, dass wir den noch nicht hatten, weil ich irgendwie so viele Déjà-vus hatte.
Aber
und ich weiß nicht, warum ich den so präsent hatte.
Ah, die Déjà-vus kamen jetzt nicht wegen der Besetzung, wegen Flickering Lights, weil das die gleichen Schauspieler waren und auch wieder Küche und in China essen die Hunde, Wuk und so ist ja da schon aufgetaucht Also hattest du deswegen die
Déjà-vus? Nee, also auch hier mit diesem Gefängnisausbruch und so, das hatte ich alles irgendwie noch krass präsent und ich weiß nicht, weil...
Hast du das mit Wentworth Miller vielleicht in einen Topf geworfen?
Ja, genau.
Diesen spektakulären Gefängnisausbruch.
Das wäre ja ähnlich lange her wie dieser Film hier, aber nee, keine Ahnung.
Okay, strange.
Ja.
Ja, ist auch so, also im Gegensatz zu In China essen die Hunde, der ja wirklich massig mehr gesehen wurde als der hier, ist der hier recht untergegangen. Mhm. Also, dass da noch ein Nachklapp kam weder bei Fans noch irgendwie bei der Allgemeinheit groß an. Also,
naja, der ist lange nicht so berühmt wie der erste
echt
Teil.
Echt strange, ja.
Mhm.
Ja, Aber Markus mag den gerne, deswegen hat er uns den, hat er aus dem Losfilm dann einen Auftragsfilm gemacht. Mhm. Und über den reden wir jetzt. Ja, dann würde ich sagen, fasst du doch die Story zusammen, oder?
Okay. Also, ich weiß nicht, ob man voraussetzen muss, dass man in China Essen sie ohne gesehen hat. Aber man kann das ja vielleicht auch erzählen, ohne das zu kennen. Also es geht.
Ich denke, man kann die unabhängig voneinander auch gucken. Also
ja, wahrscheinlich schon.
Das geht einfach nur so, damit man
wobei
weiß, vielleicht wie bestimmte
schon,
Leute
ein paar Sachen
ticken.
Sind schon Running Gag und so, ne?
Ja.
Aber ja, wie auch immer. Also es geht um so eine kleinkriminellen Bande in Dänemark. Der Anführer der Truppe ist Harald. Das ist die Figur von Kim Bodnia. Mhm. Und der hat da so ein paar Schergen um sich rum, die ja auch alle echt krass terrorisiert und die sind ihm schon notgedrungen sehr unterwürfig, weil er halt so ein krasses Alpha-Männchen ist und halt auch permanent den einen verprügelt der andauernd und ist halt auch, schreckt halt wirklich vor so alltäglicher Gewalt kein bisschen zurück. Und der hatte so einen Ziehvater namens Monk und der liegt jetzt im Sterben. Und sein letzter Wunsch ist es, dass er seinen leiblichen Sohn Ludwig ausfindig macht. Ludwig, der sitzt aber aktuell in Schweden im Gefängnis. Und zwar in einem sehr gut bewachten Gefängnis. Und jetzt sagt Harald aber trotzdem, klar, den holen wir da raus. Und holt dann seine beiden Hiwis, Peter und Martin, sind Köche in seinem Laden. Und schnappt die sich, um mit denen diesen Ausbruch zu organisieren. Die müssen sich dann überlegen, wie man das macht und haben dann eine ziemlich abenteuerliche Idee mit so einer Art Seilzug, mit dem sie ihn dann da aus dem Gefängnishof ziehen.
Action-Kochserie im Auftragsfilm-Portfolio. Ich habe ja Alarmstufe Rot 2 schon gesehen. Und,
ich auch, Alter.
Du auch und dachte gerade so, okay, ist irgendwie Themenmonat.
Ey, vor allem, was ist das bitte für Sample Gold? Ich habe mir da so viele Stellen rausnotiert. Also mal gucken, dass wir da was samplen. Ja, aber stimmt, passt voll dazu, ey. Die Köche, die noch ein bisschen Action machen.
Ja.
Ja, und dann einmal ausgebrochen, schließt sich Ludwig der widerwillig dieser Truppe an. Und aber nachdem er dann seinen Vater sieht, ist irgendwie alles erstmal cool. Und dann will er aber dafür sorgen, dass sein Vater eben nicht stirbt, weil der braucht dann eine Lebertransplantation. Und so wollen sich dann an Bankraub machen, um Geld aufzutreiben, um irgendwo auf dem Schwarzmarkt eine Leber aufzutreiben. So, und da geht natürlich eine Menge schief bei diesem Bankraub. Schnappen sie noch eine Lady auf, Millie. Und die hängt dann auch noch immer wieder so mit an dieser Truppe dran. Mhm. Ja, und dann natürlich ist dann halt irgendwann die Polizei auf den Fersen und dann müssen sie irgendwie aus der Nummer rauskommen.
Also der Plan wird irgendwann komplett abstrus, weil die dann irgendwie nach Brasilien mit dem Flieger und so und das wird dann schon irgendwann richtig groß.
Ja. Mhm. Ja, das Ganze geht eine Stunde 35 Minuten. Und die Besatzung ist eben sehr ähnlich wie im ersten. Also außer Ludwig, der ist halt neu dabei, ist Torkel Peterson. Der hat auch primär dänische Filme gemacht. Kennst du Yalla Yalla eigentlich?
Nee.
Okay. Den mochte ich damals eigentlich auch ganz gerne. Mhm. Ja, und Nikolai Likas, das ist auch jemand, der gerade in Projekten von Anders Thomas Jensen auch oft dabei ist. Genauso wie eben der andere Thomas Willum Jensen. Und Millie wird von Iben Michaelia gespielt.
Die haben wir auch schon öfter gesehen, oder?
Die hat sogar in High Fidelity mal eine kleine Rolle gehabt.
Ja, ja, stimmt. Die Ex-Freundin.
Mhm. Eine der Ex-Freundinnen.
Ja, eine der Ex-Freundinnen halt.
Das Thema bei High Fidelity, ja. Ja, die Fiends könnte man auch kennen. Ja, und dann fand ich ja einen der Trailer-Facts echt lustig, dass das Gefängnis, wo hier der Ausbruch stattfindet, dass das auch immer das Gefängnis in der Olsenbande war.
Mhm. Das hätte ich natürlich nicht erkannt.
Nee, ich auch nicht. Ja, die Olsenbande. Ja, das hat schon auch, also gerade diese Passage, finde ich, hat schon auch so ein bisschen Olsenbande-Flair.
Durchaus, ja.
Ja, wie fandst du das?
Teilweise ist der Film natürlich wieder gespickt, so mit diesen gewohnten, skurrilen, schwarzen Comedy-Elementen. Aber er ist selten so richtig lustig. Also, ich finde die Wutausbrüche von Kim Bodnia finde ich schon wieder sehr unterhaltsam, wenn er halt nicht weiß, was Sushi ist und fragt so, warum macht ihr jetzt hier so von wegen so Nachtischzeug so?
Kocht den Fisch.
Genau, kocht den scheiß Fisch und so und der versucht ihm zu erklären, was Sushi ist und so. Oder kommt auch rein und der sieht diese Pflanzen in der Küche und will diese ganzen Pflanzen einfach rausschmeißen und sagt so, was ist das für eine Scheiße hier, ist eine Küche so, was, du schmeißt diese Pflanzen hier raus. Also ich finde schon immer cool, wenn er so diesen cholerischen Anfall kriegt, so was ja auch so seine Paraderolle ist, dass er mal eine recht kurze Lunte hat. Und den mag ich ja generell gerne. Insofern sehe ich Kim Bodnia ja gerne. Aber man merkt irgendwie, dass der Film von einem Stuntman inszeniert worden ist, weil im Gegensatz zu den anderen Thomas Jensen-Filmen, die er auch inszeniert hat, hast du hier irgendwie seltsam viel, aber auch unpassende Action, die ja. Ich halt teilweise wirr geschnitten finde.
Danke, ey, Alter, ich wäre hier auch sofort auf den Schnitt zu sprechen gekommen.
Total. Und irgendwie auch viel zu groß und unpassend, so diese Flugzeug-Heißszene, wo ich dachte, ja. So, Digga, Alter, das ist hier eine dänische schwarze Comedy. So, was macht ihr denn jetzt hier für ein Fass auf? Also.
Ja, vor allem hatte die Action, hatte für mich so einen Cobra 11-Charakter irgendwie. Das hat sich. Und gerade weil es so scheiße geschnitten war auch.
Ja.
Du hast dann gesehen, die haben hier dieses eine Ding, das Auto haben sie da in die Luft gejagt und dann hast du das ganz schnell geschnitten aus 5 verschiedenen Einstellungen und dadurch doppelt sich dann auch was.
Ja,
und
genau.
So.
Der Schnitt sah teilweise so aus, als wenn die zufällig da irgendwo einen Autounfall gefilmt haben oder keine Ahnung, kurz mal ein Flugzeug, wie es gerade landet oder so hin und her und dann das Ganze irgendwie zusammengekleistert haben. Ja. Also es war auch,
wirklich
war nicht mal gut.
Schlecht geschnitten leider. Und trotz dieser Dynamik, die da versuchen aufzuziehen, hatte das für mich irgendwie was sehr Dröges.
Ja, ich fand ihn auch ein bisschen lame. Also Dröge ist für mich immer ein bisschen.
Ja, oder irgendwie, also ich hat's halt alles irgendwie nicht so gejuckt. Und auch da bin ich bei dir, ich fand den halt mal so gar nicht lustig.
Ja, der ist nicht so richtig aus den Puschen gekommen.
Also gerade diese Nummer mit Wupf, die ich halt im ersten echt noch cool fand.
Dieser Running Gag, ja.
Ist jetzt hier irgendwie ausgelutscht.
Außerdem mag ich natürlich das Bild nicht, wie Serben hier dargestellt werden. Also da muss ich natürlich auch protestieren, weil entweder sind es absolut böse Kriminelle oder aber halt so dumme Cousins, die halt von allen aufs Maul kriegen und ständig irgendwie in die Steckdose fassen, so eine richtigen Mr. Beans. Also das sind wohl die beiden Sparten, wie man jetzt so Serben in die Schublade packen würde.
Tja. Ich dachte, Kannst du mal drüber nachdenken, wie so das dänische Bild der Serben aussieht.
Was soll das, Dänemark, ja.
Mhm.
Aber ich finde schon lustig, dass in dänischen Filmen überall anders, so weißt du, werden halt irgendwelche Moslems oder Russen besetzt als Antagonisten im Film. Hier sind es halt immer Serben, wenn man irgendwie Kriminelle braucht in dem Film. Ob jetzt bei besagten Reven oder hier bei Jensen oder so. Das sind sogar immer die gleichen serbischen Schauspieler, die da mitspielen. Also sie spielen eigentlich immer die gleichen Kriminellen.
Naja, das stimmt schon.
Das ist hier Zlatko Buric und hier der Typ, der Radko spielt. Der taucht ja auch bei Reven auf.
Ja.
Schon witzig. Aber das finde ich natürlich, das war natürlich schon ein Highlight, dass sie ja teilweise auch Serbisch reden und Serbisch fluchen und so, weißt du, und dann aber irgendwas auf Dänisch sagen und so. Und ich aber höre, was sie da, weißt du, wenn einer telefoniert, so ein Serbe, und dann hörst du im Hintergrund, was dieser andere Serbe so reinruft auf Serbisch. Und ich habe das natürlich alles mitbekommen und verstanden. Ja. Und das fand ich schon ganz unterhaltsam.
Mhm.
Ja. Ja, die Rolle von Miele fand ich auch nicht schlecht. Also diese etwas suizidale Person mit einem psychischen Problem definitiv.
Ach stimmt, die heißt Miele, nicht Milli, ne?
Ja.
Ja, Miele, ja.
Das fand ich auf jeden Fall auch ganz witzig. Okay, diese Szene mit dem Balkon und so, da denke ich auch so.
Ja, eben,
okay,
das haben sie irgendwann halt auch,
oder?
Da haben sie den Bogen halt so ein bisschen überspannt, finde ich, weil das war am Anfang noch ganz, ganz lustig, dass sie nicht tot zu kriegen ist.
Ja, ja, genau.
Irgendwann wurde es nervig, also.
Da war es dann unrealistisch. Also nicht, dass man jetzt hier großen Realismus erwarten sollte und so. Nicolas Lee Kaas spielt eigentlich immer die gleiche Rolle, diesen etwas langsam, aber recht gutmütigen Typen, so, den spielt er auch bei Flickering Lights und so, das ist eigentlich auch immer die gleiche Besetzung.
Ja, aber auch da, dass der halt irgendwie Bock hätte, da bei dieser Meisterschaft mitzukochen oder backen.
Mhm.
Und dann kommt Harald und sagt, nee, vergiss es, du machst jetzt das und das und so. Das ist halt irgendwie.
Okay, das war wiederum ein ganz witziger Kniff, wer dann bei der Meisterschaft mitgemacht hat und wer dann auch gewonnen hat, so weißt du.
Ja.
Weil das sah so ganz nebenbei aus, so, ey, es schmeckt so gut und so, ich nehme den mit und bla, und dann hat er praktisch mit dem Rezept, hat er die Meisterschaft gewonnen.
Mhm.
Komische Steuerberater oder was das ist. Und Arzt und alles Mögliche, der wird zu allem rangezogen, was irgendwie, wo jemand gebraucht wird, das stimmt. Die Szene fand ich ganz witzig. Der hat vereinzelt, hat da schon ein paar lustige Momente gehabt, aber halt so eine Schmunzelmomente. Und ich hatte einen anderen Film von den Machern und auch in Old Man in New Cars. Ich meine, ich habe dem Film 8,5 gegeben. Du hast
China ist die Hunde.
Ich habe in China ist die Hunde 8,5 gegeben.
5,
du hast dem Film 8 gegeben. Hakan hat eine 7 gegeben. Mhm. Also es ist ein extrem, extrem geiler Film und viel besser als das Prequel. Kann man nicht anders sagen.
Sehe ich auch so.
Ja.
Ist wirklich krass. Also. Der hat irgendwie für mich nicht ansatzweise den Charme des Ersten.
Nee, hat er nicht. Man kann den machen, aber ich so richtig geil ist der nicht. Ja.
Bestenfalls nett. Also war echt nicht so meins. Weißt du denn, wie Markus, also du meintest ja vorhin, er mag den sehr.
Der steht schon davor bei Letterboxd mit seinen 4,5 Sternen, ja.
4,5 Sterne? Mhm. Wow.
Okay. Der mag den sehr.
Krass. Wie sieht's da so beim Rest aus, wenn du den gerade aufgerufen hast?
Noch habe ich ihn nicht aufgerufen.
Ach so.
Ich habe mal nachgeguckt, direkt nach der Sichtung, aber kann ich ja mal machen, aber ich glaube, Markus, so hoch wie Markus war da niemand. Ja, haben auch nicht, das ist halt das Ding, das haben wirklich nicht allzu viele gesehen. Also hier sind 10 Leute haben ihn gesehen, 8 Leute haben ihn gesehen, 2 haben ihn auf der Watchliste und 5 davon haben ihn gelockt.
Okay.
So Leute wie Nico zum Beispiel hier vom Schauplatz, 3 Sterne. Dann haben wir hier 3,5, Schreck 3 Sterne und dann Markus halt mit 4,5. Ja,
okay.
War da schon euphorisch. Also Hermann hat ihn gesehen, aber jetzt ohne Punkte sehe ich ihn hier. Weiß ich nicht, bei den anderen, die den wie der abschneidet, aber ich glaube, dass Markus da schon ganz oben ist. Also der hat einen anderen Zugang zu. Ich bin ja normalerweise mit seinen Filmen, du warst ja öfter auch mal, konntest ja nicht so nachvollziehen, dass der so hoch ist und ich war ja meistens so auf seiner Wellenlänge. Aber bei dem hier muss ich sagen, ist der Funke nicht so übergesprungen.
Bin ja mal gespannt, wo du hier gelandet bist. Wir können auch die anderen Punkte vorlesen.
Kann man machen.
Gibt es eine IMDb-Wertung mit 6,7, kein Metascore. Und auf Letterboxd eine 3,4.
Ja, haben gerade mal 2700 Leute gesehen auf Letterboxd. Also
ist auch nicht viel.
Ist wirklich nicht viel.
Tja, wo bist du gelandet?
5,5.
5,5?
Versöhnliche 5,5.
Okay. Ich bin bei 4.
Du bist bei einer 4?
Mhm.
Aha.
Aha. Ja. Ja, für mehr hat es echt nicht gereicht, weil das hat mich dann doch überraschend gelangweilt, das Ganze. Konnte am Ende nicht fassen, dass der 95 Minuten lang war.
Ja. War nicht so spektakulär.
Ey, wirklich, also der Schnitt, war das, hast du das beim ersten auch in Erinnerung? Das kann doch nicht so gewesen sein, oder?
Der erste war, in jeglicher Hinsicht war der runder. Ich glaube, das wäre uns aufgefallen. Und wie gesagt, du hättest keine 8 Punkte gegeben, wenn du den Schnitt jetzt komplett daneben
gefunden hättest.
Also. Weiß nicht, vielleicht hat er irgendeine allergische Reaktion gehabt. Der Lasse Bang Olsen hat in der Verfassung hat er den Film vielleicht gemacht.
Ich sehe schon, deine Ansprüche an mich heute sind entsprechend hoch.
Niedrig, ne? Kannst nur überraschen. Du kannst nur für Begeisterungsstürme sorgen. Das ist ganz einfach heute.
Gut. Na, gucken wir mal, dass mit meinem nächsten Film so ist.
Ja, dann leg mal los.
Das war ein Kinofilm und da haben wir ihn, glaube ich, nicht gesehen. Ne, weiß ich, dass wir ihn nicht gesehen haben, weil ich ihn jetzt auf Disney Plus gesehen. Elemental.
Okay, habe ich mir gedacht, dass der kommt.
Ah ja?
Ja, klar.
Warum klar? Hättest du den ja auch irgendwann geguckt, oder nicht?
Ja, ich hätte ihn definitiv auch geguckt. Ich habe den, auf der Watchliste. Aber so Filme, die wir nicht im Kino gesehen haben, die aber relativ groß im Kino sind, von großen Studios, die kommen ja dann früher oder später meistens von dir. Also ist ja selten so, dass du die dann nicht guckst, sondern...
Ja, das stimmt.
Ob das jetzt Shazam-Sequel ist oder sonst was, irgendwie kommen ja dann noch relativ zeitnah.
Ja. Ja.
Ja, ich gucke den definitiv auch. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich von Disney-Animationsfilmen oder aus der Pixar-Schmiede, warum ich da jetzt einen Film nicht gucken sollte. Also die habe ich irgendwie alle auf dem Schirm.
Naja, zumal wir wurden ja mit dem Trailer wirklich zugeballert. Mhm. Den haben wir echt oft gesehen.
Ja.
Im Kino. Und ich war nach dem Trailer so ein bisschen hin und her gerissen. Weil einerseits fand ich die Idee mit dieser Welt und den Elementen irgendwie ganz cool. Mhm. Aber dann wirkte es doch einigermaßen generisch mit diesen ungleichen Elementen, die sich dann zusammenfinden und so.
Ja, schon ein bisschen simpel da.
Aber ich war trotzdem neugierig. Und das ist mal ein aufwendiger Film. Der hat 200 Millionen gekostet.
Oh.
Und ich kann da später noch ein bisschen was im Detail sagen, was den Aufwand angeht, weil das ist schon krass.
Killers of the Flower Moon lässt grüßen.
Ja.
Gleiches Budget.
Mhm. So, es geht um eine Welt, wo es nur Elemente gibt. Wir haben also Feuer, Wasser, Erde und Luft. Das heißt, alle Personen gehören einem dieser 4 Elemente an. Und jetzt verfolgen wir primär eine Feuerfamilie, die in diese Stadt ziehen. Wir erfahren dann später auch, warum die aus der Gegend, wo die ursprünglich herkommen, das Feuerland, warum die da weg mussten. Und jetzt ziehen die in die Stadt, um dort einen kleinen Laden zu betreiben. Also wir sehen am Anfang, da ist unsere Hauptfigur noch sehr jung, das ist die Tochter von dieser Familie und der Vater führt diesen Laden. Und die leben in der Gegend in dieser Stadt, musst dir so vorstellen wie Chinatown in New York. Da sind dann, also hier leben auch nur Feuerleute. Mhm. Und der hat so einen kleinen Lebensmittelladen und natürlich ist das alles angelehnt an irgendwas, was mit Feuer zu tun hat im weitesten Sinne. Der verkauft dann da so coole Briketts und so die Snacks sind halt, haben auch irgendwas mit Lava oder Feuer zu tun und so. Und das ist alles sowieso wahnsinnig detailverliebt.
Also Lavasteinpizza.
Hier kann man halt echt eine Menge Stuff entdecken, glaube ich, auch so bei einer erneuten Sichtung. Mhm. Ja, und dieser Laden läuft gut und er mit seiner Frau und der dazugehörigen Tochter Amber, die sind soweit erstmal happy. Bis auf Amber, die soll nämlich irgendwann den Laden übernehmen. Und darauf arbeitet sie hin. Und Amber hat aber so ein kleines Problem damit, ihr Temperament zu zügeln. Weil manchmal ist die halt von Kunden schwer genervt, wenn die alle gleichzeitig auf sie einreden. Mhm. Wenn sie da im Laden hilft oder dann mal eben die Kasse übernehmen soll. Je größer der Druck wird, desto schwieriger wird es für sie, das irgendwie zu kontrollieren. Und irgendwann bricht es halt aus ihr raus. Und dann ist das wie so eine kleine Explosion oder so eine Feuerwelle. Die hat dann auch eine andere Farbe, also das ist auch ganz cool gemacht, wenn der Zustand dieser Feuerleute, der ist eben auch vergleichbar mit Feuer. Wenn es denen, also wenn die körperlich schwach werden, dann wird die Flamme kleiner. Mhm. Und wenn es denen gut geht, leuchten die entsprechend hell. Und wenn die aber eben wütend werden oder sonst was, dann wird dieses orangene Feuer immer roter bis lila, bis es dann halt irgendwann platzt. So.
Feuriges Temperament sozusagen.
Ja, das ist halt bei denen jetzt irgendwie vorgegeben. Ja.
Ist das eine spanische Familie zufällig?
Nee.
Nicht.
Da komme ich aber später auch noch zu, weil es ist natürlich offensichtlich, dass hier diese unterschiedlichen Elemente, die in dieser Stadt sind, natürlich ziehst du sofort Parallelen zu unserer Gesellschaft und es geht hier natürlich, na klar, weil es geht natürlich hier auch dann sehr schnell um Ausgrenzung. Mhm. Weil im Großteil dieser Stadt leben Wasserelemente. Und die haben keinen Bock auf Feuer und Feuer hat auch so ein Problem mit Wasser. Ne? Und die sagen, ja, also der Vater auch immer, der hasst alles, was mit Wasser zu tun hat. So, Wasser, immer kommen die und machen ja alles kaputt und so. Und so die Art und Weise, wie über die anderen Elemente gesprochen wird, da merkst du halt schon sehr stark. Das
Rassismusparabel hier.
Ja, definitiv.
Okay.
Und das fand ich einerseits als Bild ganz charmant, auf der anderen Seite dann auch irgendwo ein bisschen platt.
Ja.
Aber was sie ganz schön machen, ist eben auch den jeweiligen Elementen dann so ein bisschen kulturell was mitzugeben, wo du auch wieder Parallelen ziehen kannst. Also insofern, es gibt da schon viel zu sehen, jetzt mal unabhängig davon, wie man das dann findet. Mhm. Aber so als Welt ist das eben erstmal ganz cool aufgezogen. Jetzt ist aber eben das Problem, dass Amber, unsere Hauptfigur, die Tochter des Ladens, der Familie, dass die nicht wirklich Bock hat, den Laden zu übernehmen. Sie hat Bock, ihren Vater damit glücklich zu stimmen. Oder ihre Mutter auch. Aber sie, im Herzen will sie was anderes. Und dieser Konflikt, der wird halt über die Jahre immer größer. Und als sie dann eben irgendwann in das Alter kommt, wo sie den Laden übernehmen soll, muss sie sich diesem Konflikt natürlich stellen. Mhm. Jetzt ist es so, dass in dem Laden halt so ein Sale ansteht. Der Vater hat da so einen großen Sale vorbereitet und darauf arbeiten sie hin, bereiten alles vor und an dem Tag des Sales geht aber eine Menge schief, weil da soll sie den Laden übernehmen und irgendwann verliert sie wieder die Nerven, merkt das aber rechtzeitig, geht in den Keller, um da mal kurz Dampf abzulassen, wortwörtlich, und dabei geht dann eins der Rohre im Keller kaputt. Mhm. Und dann kommt Wasser reingeschossen. Und mit diesem Wasser reingeschossen kommt ein Typ. Das ist unsere männliche Hauptfigur, Wade. Der ist aus Wasser. Also das ist ein Wasserelement.
Okay. Aber wo kommt der her jetzt? Der kommt aus den Rohren mit angeschlossen.
Durch die Leitung, ja.
Der lebt da einfach in den Rohren, oder
was? Nee, der wurde da reingezogen.
Ach so, okay.
Also dadurch, dass das Rohr geplatzt ist, er war da gerade dabei, eine Pfütze zu untersuchen. Und in dieser Pfütze stehend, wurde dann das Wasser abgesogen durch den Leitungsbruch. Und dann wurde da durchs Rohr gezogen. Aber dadurch, dass er Wasser ist, kann er sich sowieso auch in einzelne Tropfen auflösen und so. Das ist
Ah, ja.
Also er bringt eben dann auch die Eigenschaften von Wasser mit, logischerweise.
Mhm.
Und er ist jetzt aber so ein Kontrolleur, so ein Inspektor, der diesen Laden halt, so wie jemand vom Gesundheitsamt, beziehungsweise der muss jetzt eben diesen Laden auf irgendwelche, auf etwaige Fehler überprüfen.
Mhm.
Und findet da halt super viel. Und das darf jetzt der Vater aber natürlich nicht mitbekommen. Und so versucht Amber Wade davon abzuhalten, das bei seiner Stelle zu melden, weil seine Chefin Gail, die würde sonst den Laden dicht machen. Und weil Amber aber natürlich sagt, hey, das ist der Traum meines Vaters und so, wenn du jetzt seinen Laden dicht machst, dann zerstörst du seinen Traum und ich habe für immer versagt und so weiter, geht das natürlich nicht. Also klemmt sie sich an Wade dran und versucht ihn davon abzuhalten.
Mhm.
Ja, und das Ganze wird dann aber schon zu einem bisschen größeren Problem, weil dieser Bereich in dieser Stadt, wo die Feuerelemente leben, der ist eben auch so abgetrennt durch so einen Damm, damit das Wasser da nicht reinfließt und dieser Damm droht irgendwann zu brechen. Und dann müssen Amber und Wade eben sich zusammentun, um da das Problem zu beheben, weil sie halt beide ein Interesse daran haben. Und ja, die Chefin Gail, die spielt dann da eben auch noch eine Rolle. Und das finde ich eh abgefahren, was hier so die Sprecherriege angeht, ist Gail die einzige, die ich kannte. Weil so beim Schauen die ganze Zeit gerätselt, weil die Stimmen mir irgendwie bekannt vorkamen, war aber dann echt nicht so, weil Amber wird von Lea Lewis gesprochen, die kannte ich nicht. Wade Mamudu Atti, der Vater, die werden dann bei der Reinreise auch irgendwann einfach nur Bernie und Cinder getauft, weil, ist auch so geil, Bernie, ne? Wegen Feuer. Naja, aber die, weil die Feuersprache, die können halt die Wasserelemente nicht sprechen. Und dann, das ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Deswegen komme ich jetzt dazu, der Regisseur Peter Sorn, das ist hier übrigens sein erster Feature-Film von 5 Credits, der war primär im Animationsdepartment bei Disney und auch als Sprecher hat er sehr viel gemacht. Mhm. Und der hat eben koreanischen Ursprung. Und deswegen ist dieser Film auch stark angelehnt an seine Erfahrungen mit seinen Eltern, als die von Korea in die USA ausgewandert sind. Und da geht's dann eben schon los, dass du bei der Einreise dann tendenziell halt einen englischsprachigen Namen dir zulegst,
ja,
damit die Leute da nicht so Probleme haben. Und das hast du hier halt auch, ne? Die Feuersprache kann die. Ja, natürlich.
Tatsächlich.
Ja. Ja, und er ist eben damals mit seiner Familie in die Bronx gezogen und haben da eben auch so einen kleinen Laden aufgemacht. Und deswegen ist das so ein bisschen die Parallele zu seiner Familienstory.
Ah, ja.
Ja.
Jetzt hast du angeteased, dass du eine einzige Person aus der Sprecherie gekannt hast, hast aber nicht genannt.
Richtig, Gail. Gail wird von Wendy McLennan Covey gesprochen. Die kennst du auch aus Bridesmaids, auf jeden Fall, so eine Blonde.
Mhm.
Ich kenne die primär aus Reno 911, weil die da im Hauptcast ist. Oder bei The Goldbergs spielt sie, glaube ich, die Mutter. Also die, gerade im Comedy-Bereich, kennt man nie.
Okay, selbst der Name sagt mir überhaupt nichts. Aber ich habe es gerade aufgerufen. Also ich dachte, du nennst eine andere, weil ich kenne hier tatsächlich auch nur einen einzigen Namen. Und das ist Catherine O'Hara.
Ja, Catherine O'Hara hätte ich auch noch genannt, ja.
Aus Schitt's Creek und ja. Kevins Mutter natürlich. Ist Kevin allein zu Hause.
Ja.
Aber der Rest sagt mir gar nichts.
Das ist, ja, ist krass, ne? Ja. Wirklich sehr ungewöhnlich für einen Disney-Film in der Voll. Größenordnung, dass du hier sowohl auf dem Regiestuhl als dann auch in der Sprecherriege primär unbekannte Leute hast.
Ja. Du hast ja in den anderen Filmen hast du ja normalerweise wirklich so in kleinsten Rollen, hast du so eine Szene, wo dann irgendwie Will Forte spricht oder so.
Ja,
oder
ja.
Teilweise wirklich große Leute, die ja. ganz die Charakter sprechen, so die in zwei Szenen zu sehen sind. Also das
ist
Wahnsinn.
Das ist hier jetzt halt schon echt wieder krass, ne? Also, dass wir irgendwie da gelandet sind, dass halt Leute, also der war jetzt bei Disney schon etabliert, aber Alter, das kann doch nicht sein, dass du als für deinen ersten Feature-Film ein 200-Millionen-Dollar-Projekt aufgedrückt kriegst und dann sind auch die Autoren sind primär unbekannte Leute und die Sprecher auch alle. Also das ist schon irgendwo sehr mutig.
Mhm.
Aber ich find's abgefahren. Naja. Ja, die haben 7 Jahre an dem Film gearbeitet. Da war ja auch noch eine Pandemie dazwischen, deswegen ist da natürlich auch viel von zu Hause aus passiert. Aber was die Rechenleistung angeht, die hier aufgebracht werden musste, das ist wirklich krass, weil das steht ja auch in den Trailer Facts, dass Pixar halt hier für den Film echt aufrüsten musste und zusätzliche Rechner an den Start bringen musste, weil die hier einfach die messen das ja immer in den Cores, ne? Also diese Rechenkerne, die eingesetzt werden müssen pro Film. Und zum Vergleich, Toy Story, der erste 95, hat mit 95 Kernen gearbeitet. Entschuldigung, 294. Monsters Inc. hatte dann 672, Finding Nemo 923, also das ist immer so ein bisschen gestiegen.
Okay.
Hier sind wir bei 151.000.
Wow.
Alter. Na, und dann hat das eben entsprechend lange gerödelt. Aber das ist ja auch klar. Du hast jede Figur im Film ist in sich immer schon beweglich, ne? Weil das Feuer bewegt sich die ganze Zeit, das Wasser bewegt sich die ganze Zeit. Du hast auch immer, wenn sie vor ihm steht, spiegelt sie sich halt auch immer in ihm, weil er ja aus Wasser ist, was immer so eine leicht glänzende, spiegelnde Oberfläche hat. Super krass gemacht. Also das ist schon next level aufwendig. Mhm. Ja, und entsprechend lange hat das gedauert mit der Arbeit an dem Film. Und rausgekommen ist dieser hier. Ist natürlich PG, geht eine Stunde 41. Und war, glaube ich, auch gar nicht so lange im Kino, ne? Hat aber knapp an die 500 Millionen eingespielt, also 493 Millionen. Deswegen wahrscheinlich kein großer Erfolg, aber jetzt auch nicht ein riesen Minusgeschäft. Hm. Ja, Elemental. Und ich fand das dann doch sehr charmant. Weil die beiden so in der Chemie, das funktioniert ganz gut und der ist vom Pacing her auch echt ordentlich. Also du hast da wenig Leerlauf und auch wenn die Story, dass sich diese ungleiche Paarung irgendwie zusammenfindet und diese Gegensätze, die sich halt anziehen hier, das ist natürlich nicht neu. Aber wie gesagt, ich fand den irgendwie sehr charmant und dadurch auch recht kurzweilig.
Aber es ist ein bisschen, also kam mir schon beim Trailer so vor, es ist ein so unterm Strich die Prämisse von Alles steht Kopf, oder hier Inside Out. Dass man so verschiedene Charaktere nimmt und gibt den praktischen Körper, weißt du, die dann alle so verschiedene Funktionen haben. Da waren es halt Gefühle. Mhm. Jetzt sind es halt Elemente. Also man hat das Erfolgskonzept praktisch genommen und hat das so ein bisschen auf Elemente dann umgemünzt, finde ich.
Ja. Oder? Ja, jetzt ist die Frage, ob du das nicht fast bei jedem Disney-Film, also weil mit Soul oder sowas, also ich weiß, was du meinst, aber...
Ja gut,
aber
wenn du jetzt Wall-E und Finding Nemo und so nimmst und so weiter, das ist ja wieder, da hast du ja wieder einen Charakter, der dich durchführt, aber hier hast du wirklich so verschiedene... So
naja, wir folgen hier schon auch Amber, ne? Das ist ihre Geschichte.
Okay. Also mich hat, der Trailer zumindest hat mich sehr stark an Inside Out erinnert. Mhm.
Ja, was halt cool ist, eben, also da ist eben wahnsinnig viel Detailliebe mit drin, was die einzelnen Elemente so ausmacht und was die dann eben so für Eigenschaften mit sich bringen. Weil Gail zum Beispiel ist Luft. Mhm. Die Chefin. Ja. Ja, also, wie gesagt, ich hatte hier meinen Spaß.
Hatte Spaß, fand sie charmant.
Ja.
Okay.
So, Punkte. 7,0 sind es auf IMDb, Metascore ist bei 58 und auf Letterboxd eine 3,3. Verhaltene Begeisterung würde ich das mal nennen.
Ja. Für einen Film der Größenordnung aus den Studios. Da gibt es andere Zahlen bei anderen Filmen. Na gut, da versuche ich mal mein Glück. 7,5.
Das ist richtig.
Cool. Fast eine 8 genannt. Juhu. Bei dir als Animationsfan.
Ja. Ja, aber doch geklappt, siehst du?
Hat dann doch geklappt. Gut.
Sehr gut.
Brilliant. Dann kommen wir jetzt zu einem Los, was ich hier noch von der großen Zehnerziehung rumzulegen habe, von den letzten dreien. Und das gehört passenderweise zu unserem Kumpel Alexei, mit dem wir im Kino waren und der uns hier in Berlin besucht hat. Aber zu dem Kinofilm, den wir zusammen gesehen haben, dann in der Support-Episode am Sonntag mehr. Mhm. Jetzt erstmal das Los, was er beigetragen hat, was ich herausgefischt habe. Und das ist Borat aus dem Jahr 2006. Kulturelle Lernung von Amerika, um Benefits für glorreiche Nationen von Kasachstan zu machen, ist der Untertitel des Films auf Deutsch. Und den habe ich jetzt mal gerewatcht aus dem Jahr 2006.
Den Originaltitel musst du doch jetzt auch noch in voller Länge nennen.
Du meinst jetzt den englischen?
Ja.
Cultural Learnings of America from Make Benefit Glorious Nation of Kasachstan. Es fällt mir echt schwer, diese Sachen vorzulesen, ohne den Akzent von Borat mit reinzubringen. Der ist irgendwie da drin, wenn du den Film gesehen hast.
Ja, klar.
Das ist schon echt witzig.
Legendary.
Ja, ja. Und der Regisseur des Ganzen war Larry Charles. der hat sämtlich Sacha Baron Cohen Vehikel irgendwie inszeniert. Also der hat Bruno gemacht, der hat Der Diktator gemacht, aber von dem ist auch zum Beispiel Army of One, diesen Film mit Nicolas Cage, den ich hier schon vorgestellt habe, den eher nicht so viele gesehen haben. Und Dan Mazer war noch dabei bei den Autoren. Sacha Baron Cohen hat mitgeschrieben, Anthony Hines, Peter Bainham und, das fand ich schon recht spektakulär, die Story stammt von Todd Phillips. Mhm. Der hat allerdings spätestens bei dieser Rodeo-Szene hat er den Filmdreh verlassen und ist dann ausgestiegen aus dem Projekt und war dann praktisch nur für den halben Film gelistet und dann wurde er irgendwie ersetzt, was die weitere Drehbuchänderung angeht. Also Todd Phillips ist dann irgendwann ausgestiegen, weil er gesagt hat, das wird ihm hier ein bisschen too much. Der Herr, den wir aus Joker kennen und der natürlich auch Oldschool gemacht hat und ein paar Will Ferrell-Filme. Und wie lange ist es her, dass du Borat gesehen hast? Du hast ihn ja oft gesehen, oder?
Warte mal kurz, sagst Todd Phillips hat ein paar Will Ferrell-Filme gemacht?
Ja, Oldschool ist ja von ihm.
Oldschool ist von Todd Phillips, okay, aber der Hangover und sowas primär, ne?
Ja, Hangover ist von ihm und natürlich Joker dann so klar, die erste Schiene, aber ja, ich glaube, er hat ein, zwei Will Ferrell-Filme neben Oldschool.
Echt?
Glaub schon.
Okay. Wie lange das bei mir her ist?
Yes.
Boah, vielleicht 10 Jahre.
10 Jahre.
Aber den habe ich verflucht oft gesehen.
Verflucht oft.
Ja, okay. So war ich auch sogar, die haben ja im Kino, vor dem Kinostart noch so ein Screening gemacht. Mhm. Da konnten wir dann auch hingehen. Da haben die das ja auch so, also die haben ja so ein paar spezielle Screenings gemacht damals zum Start des Films. Irgendwie, es gab weltweit, ich glaube, 12 Locations oder so. Und Berlin war eine davon.
Ja.
Und es wurde angekündigt, dass Sacha Baron Cohen als Borat auf einer der Locations auftaucht. Und ich glaube, er war dann in San Francisco.
Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Als Borat auf einer Location?
Die haben weltweit gleichzeitig diese Screenings gemacht.
Ja. Ach so, und weltweit gleichzeitig.
Ja. Und die Ankündigung war, dass er bei einem dieser Screenings auftaucht.
Ah.
Das war nicht Berlin.
Okay, weil es gab natürlich verschiedene Premieren des Films und auf den Premieren ist er immer als Borat aufgetaucht. Ja, hat die Nationalhymne da auf der Bühne gesungen.
Ja, und vor den Premieren gab es eben so Fanscreenings.
Mhm. Okay.
Und das war nur eine begrenzte Anzahl an Locations und da hieß es dann eben auf einer Tochter auf.
Ah ja, okay, alles klar. Ja, Riesenpromo auf jeden Fall begleitet. Also der ist da mit einer Kutsche, wo er zu den Premieren teilweise mit so einem Autowrack, was von Pferden gezogen wird und der sitzt da hinten und lässt sich bejubeln und so.
Nicht mit Pferden, sondern wo dann irgendwelche Ladies das Ding gezogen haben. Also halt so
alte
Frauen, die verkleidet waren.
Ja, stimmt.
Zu hart.
Und er dann immer im Borat-Outfit die kasachische Hymne gesungen und so und Riesenshow gemacht und hat sich jubeln lassen und auf einer Premiere hat er den Badeanzug getragen da aus dem Film und so. Klar. Also
sein Mankini.
Ja, das hat er Wolli genommen auf jeden Fall, die Promomaschine und ging auch auf am Ende, was das Einspiel angeht. Aber kommen wir erstmal zur Story. Also Borat Sagdiyev ist ein sehr populärer TV-Moderator in Kasachstan. Wohlgemerkt der 6. populärste Charakter in Kasachstan überhaupt. Vor ihm ist zum Beispiel auch noch ein Schimpanse. Und so eine Sache werden aufgezählt. Und der bricht auf in die USA, um amerikanische Bräuche, um die Gesellschaft, um die dortige Kultur zu entdecken und das in einem Dokumentarfilm praktisch festzuhalten. Und mit dabei ist der Produzent dieser Doku, beziehungsweise auch sein Manager, Produzent, rechte Hand, was auch immer. Das ist Azamat.
Bakatov.
Ja. Azamat Bakatov. Der ist auf jeden Fall auch ein Highlight, weil die beiden sind sich oft nicht besonders grün.
Ja.
Bis zu physischen Auseinandersetzungen drücken wir es mal so aus. Und dann treffen die diverse Leute. Also da ist dann so eine Benimmdame dabei, weißt du, die ihm zeigen soll, wie man sich so zu Tisch benimmt in Amerika und was da die Bräuche sind. Da trifft er sich so mit 3 Damen, die so Emanzipationsbeauftragte sind, weißt du, die ihm sagen, so wie man Frauen gegenüber sich verhält und so. Und er ist natürlich komplett konträr dessen, weil der sagt dann so, komm Pussycat und so, lächel doch mal und so hin und her, guck doch mal nicht so ernst und so. Das sind halt so die Emanzipationsbeauftragten, das ist schon ganz witzig hier.
Ja.
Und dann...
Ganz witzig ist gut.
Ja, und dann sitzt er in seinem Hotelzimmer und selbst sich so durchs TV-Programm in Amerika und ist dann schockverliebt, weil im Fernsehen läuft Baywatch.
Mhm.
Und er ist verliebt in Pamela Anderson. In diesem blonden Engel. Ja, in diesem blonden Engel und sowas hat er noch nie gesehen. Eine Frau, die so aussieht. Und jetzt hat er ein Ziel. Er möchte nämlich Pamela Anderson heiraten.
Mhm.
und bricht dann auf zu einer Autogrammstunde, die sie halt irgendwo angekündigt hat, um ihr den Heiratsantrag zu machen oder um diese kasachischen Heiratsbräuche an ihr anzuwenden.
Oh, geil.
Das ist eigentlich so die Rahmenstory des Films. Aber es geht natürlich darum, dass Sacha Baron Cohen in dieser Rolle als dieser kasachische Reporter aus einer komplett anderen Kultur kommt und dann sich mit diesen westlichen Interviews und so weiter, weißt du, und diesen amerikanischen Einsichten und dieses konservative Ding, dass er denen quasi den Spiegel vorhält.
Ja, klar,
so
das ist halt eine Satire.
Es ist eine absolute Satire. Und das ist schon, also dieses Prinzip funktioniert super gut. Also wenn der irgendwie, die haben halt bei so einem typisch amerikanischen Rodeo, wo halt diese Rednecks sitzen, weißt du, diese, die alles eigentlich verachten, was so anders ist als die. Und er sagt halt so, ja, er kommt aus Kasachstan, er dreht hier eine Doku und er würde gerne die Nationalhymne singen. Und die sagen natürlich, ja gut, können wir gerne machen. Und dann steht er da und singt dann, ruft halt erstmal Parabeln auf, so, weißt du, dass es richtig cool ist, dass George Bush da unten im Irak aufräumt und so und dass er das feiert und der soll alles vernichten und so weiter, was sich da bewegt und alle so yeah und jubeln, ja, und klar. So. Und dann fängt er an, aber diese eigene Version von seiner Hymne zu singen und dann wird geboot und dann siehst du hinter ihm, das ist halt alles nicht gestaged, da siehst du hinter ihm diese Frau mit dieser amerikanischen Fahne, die auf diesem Pferd reitet, wie dieses Pferd in diesem Moment halt irgendwie umkippt, so, weißt du, und ausschlägt, so. Und das ist einfach witzig.
Ja, ja, aber das war, also da ist ja nicht nur Todd Phillips dann Angst und Bange geworden, sondern das war ja auch der Moment, wo sie dann sich in Van flüchten mussten und lange da drin bleiben mussten, weil nicht klar war, ey, bringen die uns jetzt um, wenn wir da rauskommen.
Ja, definitiv, das war sehr gefährlich. Und der hat ja den Veranstalter, hat er vorher noch interviewt und das ist schon wirklich Fremdschämen, weil er dann so einen absolut konservativen Amerikaner halt so mit diesem Links-Rechts-Küsschen begrüßt und verabschiedet, weißt du, und er sagt so, ey, we don't do that here und so, und Faggots und so weiter, Casey Chada und bla, wo du dann schon siehst, okay, der tickt schon wie so ein, also so wie er aussieht und so weiter, so tickt er auch politisch, der Typ, und weißt du, und dann provoziert er die da auf der Bühne vor all diesem Publikum und na, logisch war da die Stimmung aufgeheizt. Das hat ja der zweite Teil auch um diesen, da war es ja so ein Waffen, oder war das so eine, da war doch auch irgendwie Rechtsradikalen oder irgendwie so ein Waffenlobby oder so, wo er dann auf der Bühne stand und einen Song gesungen hat. Das,
ach so, ja.
Da war es auch heikel. Mhm. Also ähnliche Situationen, aber das muss man ihm lassen. Also er scheut sich da nicht, da ein bisschen für Wirbel zu sorgen, der Sacha Baron Cohen. Also es ist krass. Insgesamt habe ich hier eine geile Statistik. 92 Mal hatte der Film, gab es Polizeieinsätze tatsächlich gegen die Filmcrew. Mhm. Es wurde an einem bestimmten Zeitpunkt wurde das FBI angesetzt auf einen zwei arabisch aussehende Personen, die mit einem Eiswagen quer durch Amerika fahren. Das war dann tatsächlich anders genug, dass das FBI auf die aufmerksam geworden ist.
Die mussten ja allein diese Hotelszene, mussten sie in vier verschiedenen Hotels drehen,
weil
die überall rausgeschmissen wurden.
Ja, na klar, also die ist natürlich auch legendär, dieser Kampf zwischen ihm. Also ist,
ich habe da auch so viel Making-of zugeguckt, also da gab es so viel Material rundherum.
Ey, allein schon die 25 Minuten geschnittene Szenen habe ich schon Tränen gelacht, weil da ist diese Szene, wo er diesen Hund adoptieren will in diesem Animal Shelter und so.
Ja.
Und wo dann sagt so, ja, if I make sexy time with the dog, what can, die hat komplett die Worte verloren. Die meinte so, bitte was so? Weißt du, ist gerade bei ihm so ein Hundewelpen irgendwie vorzustellen. Und der stellt dann irgendwie sehr fragwürdige Fragen. Und da habe ich schon gut gelacht. Und diese Szenen tauchen nicht mal im Film auf, ist Wahnsinn. Mhm. Ja, und Sacha Baron Cohen hat ja auch mit seiner ersten Rolle, Ali G, hat er ja schon vorher richtig viele Fans gehabt. Also unter anderem gab es ja so Stars, die ihn sehr, sehr verehrt haben und die ihn super witzig fanden. Dabei war zum Beispiel George Clooney, dabei war Johnny Depp, dabei war Steve Martin. Die waren alle große Fans von ihm. Und als die gehört haben, dass er diesen Film dreht, wollten die natürlich dabei sein. Aber da hat er von vornherein gesagt, dass die zu populär sind, um da aufzutauchen. Mhm. Deswegen konnte er die nicht in den Film irgendwie verwurschteln oder einbauen, weil es geht ja nicht darum, dass man da irgendwelche Cameos bringt, sondern permanent, das ist ja dann die einzige, der irgendwie Namen
funktioniert
hat.
Funktioniert ja auch nur, wenn die gefilmt werden, nicht erkennen, was hier passiert.
Richtig. Auf jeden Fall. Wusstest du, dass uncredited Autoren von dem Film unter anderem aus Seth Rogen und Patton Oswalt unterwegs waren?
Nee.
Okay. Die haben ja auch so ein bisschen was beigetragen.
Ja, aber ich kann mir halt vorstellen, also mit den Credits hier, ne, das ist ja auch wahnsinnig viel in der Situation improvisiert und ganz viele Situationen sind ja auch so ein Hit-or-Miss-Ding, weil es nur einmal funktionieren kann. Weißt du, es lässt sich hier ja kaum was wiederholen. Das war ja auch gerade im zweiten Teil dann nochmal fast extremer mit ihrer Figur, aber davon lebt der Film ja, dass der es halt schafft, irgendwie in den Situationen das so auf die Spitze zu treiben, und das kannst du ja nur bedingt scripten.
Eben.
Das aber kann ich mir schon vorstellen, dass halt so, wenn dann halt hier oder da mal einer noch irgendwie einen Witz beigesteuert hat, also weiß nicht, wie schnell die dann da mit Autoren-Credits waren, aber.
Ja, gute Frage. Ja. Aber man muss trotzdem unterm Strich mal so ein bisschen das Publikum aufklären da draußen, von den Bewegtbanausen. Es ist schon alles gestaged, was hier passiert, auch wenn das teilweise richtig echt aussieht und auch wenn.
Naja, von einer Seite, ne? Also, aber die Leute, die interviewt werden, nee, die haben ja kein Skript.
Ja, ich sag ja zum Teil. Lass mich mal kurz ausführen, weil Pamela Anderson war natürlich eingeweiht von dieser ganzen Geschichte. Mhm. Weil du kannst nicht, kommst im Knast, ja, wenn du einfach einen Star irgendwie einen Sack über den Kopf ziehst, ja, und versuchst sie zu entführen. Und nur als Beispiel, kleiner Spoiler, diejenigen, die Boa vielleicht noch nicht gesehen haben, die skippen jetzt mal eine Minute weiter. Die war eingeweiht und diese Szene, die letztendlich im Film gelandet ist, das war diese zweite Autogrammstunde, die angesetzt ist von ihr. Mhm. Weil bei der ersten Autogrammstunde einfach mal niemand reagiert hat aus dem Publikum. Also, weil bei der zweiten Autogrammstunde, das, was im Film vorkommt, da sind die Securities auf ihn zugestürzt, mhm, da sind die Fans irgendwie, kamen da zur Hilfe. Und beim ersten Mal, das war irgendwie ein Möbelhaus, eine Autogrammstunde, da ist er rausgerannt mit ihr und niemand hat reagiert. Weder die Securities noch irgendwie das Publikum. Alter, und dann haben die gesagt, alles klar, das können die nicht im Film bringen, das machen wir nochmal.
Okay.
Weil für die Leute, die jetzt gedacht haben, ja, war das echt mit Pamela Anderson, wusste die nichts und so. Natürlich wusste die, was da passiert. Mhm. Das führte sogar so weit, dass die in einem Podcast neulich gesagt hat, dass Borat der Grund war, warum sie sich damals von Kid Rock scheiden ließ. Was? Weil der ihr nämlich eine Ansage gemacht hat, sowieso fragwürdige Aussagen von ihm und politisch auch ein bisschen auf der falschen Seite. Und er meinte dann so, ja, wie kannst du diesen Dreck mitmachen? Und das war wohl letztendlich der Punkt, dass er gesagt hat, er trennt sich von ihr und der will mit ihr nichts mehr zu tun haben.
Ja gut, er ist ja wirklich Vorzeige-Redneck.
Ja, ist er. Das ist ein richtig mieser Redneck.
Okay, wow.
Ja. Und überhaupt hatten die definitiv zu kämpfen mit einigen Klagen und Anzeigen, die da reingeflattert sind. Unter anderem zwei der drei Fraternity-Dudes in dem Campingwagen, wo er eine Weile unterwegs war, die klagten natürlich auch und wollten den DVD-Release aufs Übelste verhindern. Ja. Der Typ, der zum Beispiel auch weggerannt ist von ihm, weißt du, als er ihn irgendwie in dieser Fußgängerpassage da begrüßen will und links, rechts ein Küsschen geben und der dann immer von ihm wegläuft, der hat auch eine Anzeige eingereicht und so. Sie haben alle versucht, irgendwie ein Stück vom Kuchen abzukriegen, als sie mitgekriegt haben, dass das doch was Größeres ist. Aber das wurde alles abgeschmettert. Mhm. Ja. Und legendär ist natürlich die Geschichte von Charlize Theron, die sich bei Sichtung des Films so krass kaputt lachte, dass sie sich den Nacken verknackst hat und dann 5 Tage ins Krankenhaus musste. Wegen Borat.
Ach, ich habe das schon auch viele Male enorm lustig gefunden. Also, wie geht's dir jetzt damit? Ich meine, wie oft hast du den davor gesehen?
Ich habe ihn gar nicht so oft gesehen. Ich glaube, es war jetzt die dritte Sichtung oder so von Borat.
Okay.
Und der ist nach wie vor super witzig. Also, wenn ich jetzt aufzählen müsste, was sind die witzigsten Komödien der 2000er Jahre, wäre der wahrscheinlich mein Top 10. Also, der ist immer noch super lustig. Also, diese Figur, die er erschaffen hat, ist legendär. Weißt du, die Leute zitieren ihn immer noch mit seinem It's nice und so, weißt du, und so klar, wie er redet und wie er so Sachen betont und was er da sagt und
Hast du denn, bevor du das erste Mal Borat gesehen hast, hattest du da irgendwie eine Vorkenntnis?
Von Sacha Baron Cohen oder von der Figur Borat?
Von der Figur
Borat? Nee, gar nicht.
Nur. Ah, okay. Naja, weil das fand ich, also das war für mich bei der ersten Sichtung so ein kleiner Dämpfer, hat's aber nicht wirklich weniger lustig gemacht, dass der schon sehr viel von seinem Material, was er mit Borat aus der Ali G Show hatte,
hat er nochmal da verwurstet.
Ja, ne, also nicht das Material, sondern er hat die Situation halt gleich nachgestellt, weißt du, weil dieses Ding, dass er dann bei dieser Benimmdame ist und so, das hat er in England halt auch gemacht.
Ah, okay.
Wo er ihr dann erklären lässt, wie er sich beim Date zu verhalten hat und so, und dann sagt sie ihm, ja, dann geht ihr halt essen und setzt euch da hin und so weiter und machst dies und das und schön anständig alles, und er dann halt knallhart, then after how many minutes can I say, do you want to do with the sex, please? Und sie hat auch nur so, was? Nee, gar nicht. Das ist so geil. Oh, Alter, wie er auch in diese Plastiktüte kackt. Ey, ich hab's so gefeiert.
Das ist so lustig, ja. Bei diesen, wo die dann so, er ist kurz weg, weißt du, er ist auf Toilette und sie sagt, ich glaube, der ist wirklich ein feiner Kerl, der braucht nur ein bisschen so Feinschliff, weißt du, hin und her. Und der, ich glaube, dass er sich super schnell in die amerikanische Kultur einfügt. Und dann kommt er mit dieser Tüte, mit seinem Kack und fragt, wo er das entsorgen kann und so. Und sie will das, weißt du, in dem Moment, wo sie das halt entgegennimmt, kapiert sie halt, was da drin ist. Das war so unfassbar lustig, da habe ich auch gut gelacht. Ich so, Mann, das hat er nicht gemacht. Und das ist so unangenehm, wenn er die Leute hat, da kommen halt irgendwelche Senatoren und Politiker und der küsst die halt links, rechts und dann als drittes noch auf den Mund. Mhm. Weißt du, und das sind halt so 60-jährige Amerikaner, weißt du, irgendwelche konservativen Klar. Typen, ey. Und das ist schon teilweise wirklich krasses Fremdschämen, ey.
War das auch im ersten Borat oder ich bringe das, glaube ich, jetzt ein bisschen durcheinander, weil bei This is America, diese Reihe, die er da für Showtime gemacht hat, da hat er sich ja auch ganz viel mit Politikern unterhalten, die sich dann da zum Teil um Kopf und Kragen geredet haben, wo er mit dem einen Senator spricht und es darum geht, ob man jetzt die Evolutionsgeschichte in der Schule unterrichten soll oder nicht, ne? Weil so in Texas ist das ja quasi verboten. Wo es dann darum geht, wo er ihn halt fragt, so ja, und das gibt wirklich dann intelligente Menschen, die glauben, dass sich eine Schlange mit Menschen unterhalten hat und so weiter. Und der redet sich da halt um Kopf und Kragen und bis dann irgendwann der Satz fällt so, ja, du musst ja nicht intelligent sein, um Senator zu werden. Dann rafft er halt auch erst so ein paar Sekunden später, was er gerade gesagt hat, ey. Also geil. Oh ja, also deswegen, das Konzept von Sacha Baron Cohen, was er mit seinen Sachen fährt, ist ja meistens das, dass er die Leute halt in Mörder unangenehme Situationen bringt und daraus halt eine Komik entsteht.
Ja, ja, und es hat auch eine Menge Politisches, so weißt du, es ist eine Menge Statement der amerikanischen Einstellung, Kultur, so diese Übermacht. Weißt du, was ich zum Beispiel, es gibt ja diese Szene, wo er sich mit diesem Autoverkäufer unterhält, wie schnell er fahren muss in so eine Menschenmasse mit Juden, damit die letztendlich auch sterben.
Ja.
Und der Typ, sein oberstes Motiv ist es halt, das Auto zu verkaufen.
Klar.
Und der sagt so, ja, das ist hier ein Panzer und so hin und her. Also es reicht schon, wenn du irgendwie 50 km/h fährst, so, dann gehen die alle drauf. Das ist massiv, massiv vorne.
Das ist ein Verkaufsargument, ne?
Ja. Also, anstatt da mal zu reagieren, weißt du, und zu sagen, so, ja, okay, hier ist das Gespräch beendet.
Ja, vielleicht soll ich dem kein Auto verkaufen.
Für den ist das ein Argument in dem Moment. Also, das ist hammerhart.
Mhm.
Also teilweise bleibt dir das Lachen auch wirklich im Hals stecken, aber es ist super interessant.
Ja, aber das macht er halt echt geil, ne? Das kann er wie kein zweiter, dass der die Leute so auszieht, verbal. Das ist schon echt krass.
Wie er dann auch reagiert auf diesen Moment. Und dann steigen die da aus in dieser, ich weiß nicht, wo die da waren, auf jeden Fall irgendwie, wo diese vier schwarzen Dudes da irgendwie vorm Haus rumhängen und da rumgambeln oder verticken, weiß nicht, was sie da gemacht haben. Und er geht dahin mit seinem Schnäuzer und seinem Anzug und so weiter und stellt sich dahin und freundet sich mit denen an und sagt so, hey, zu dem einen Dicken so, you look like Michael Jackson und so. Und der so, ah, komm, get away, get the fuck out of here und so. Und ja, die lachen sich alle tot und so. Vor andere wahrscheinlich auf die Fresse gekriegt haben in diesem Moment, aber der zeigt schon Eier, also muss er ihm lassen.
Dann siehst du ja in den Making-ofs auch und so, das wurde ja auch oft handgreiflich.
Ja,
also
auf jeden Fall.
War ja wirklich oft in Situationen, wo ihm Schläge nicht nur angedroht wurden.
Ja, ja, klar. Das ist auch nachvollziehbar.
Ey, hast du diesen Nachklapp gesehen, da gab es noch so eine Amazon-Miniseries, wo Borat sich dann während der Pandemie bei zwei so Rednecks in ihrer Hütte einnistet.
Ja, ja, die habe ich gesehen.
Er ist auch so geil, Alter. Ja,
die habe ich gesehen.
Die Verschwörungstheorien von denen und so und wie er das dann alles hinterfragt und ernst nimmt und so. Oh, Alter.
Und es ist natürlich alles satirisch zu sehen, dass er der absolute Judenhasser ist und weißt du, und bei diesem jüdischen Ehepaar und da kommt, die super lieb sind, weißt du, das wurde übrigens auch positiv hervorgehoben bei dem Film, dass das, also er sieht in denen die Teufel, weißt du, und sperrt sich in einem Schlafzimmer ein, weißt du, hin und her, aber die beiden sind ja herzensgut und bringen ihm so Essen, weißt du, wo er halt nichts von essen will, weil er denkt, das ist vergiftet und so. Nee. Aber es ist eigentlich das Gegenteil von diesem Antisemitismus, dass er halt zeigen, so dass das halt die beiden liebsten Charaktere im ganzen Film sind, weißt du. Und im zweiten Teil versöhnt er sich ja ein bisschen damit.
Das ist ja auch wieder was er so geil macht, weil er ja selber Jude ist und wie er halt mit diesen Klischees hantiert, ist geil.
Eben, ja. Also hier hast du ja wirklich alles, was jüdisch ist, auch nur annähernd so. Es gibt ja diesen Brauch in Kasachstan, bevor er losfährt, wo die mit diesen riesigen Judenköpfen da gejagt Hunt werden von irgendwelchen, genau, Hunt the Jew und dann das ganze Dorf dem praktisch hinterher rennen.
Mit den Tränen der Juden, ey, Alter, so eine Rotz. Ey, Sacha Baron Cohen ist schon ein Genie.
Ja, ist schon geil. Und das hat dazu geführt, dass dieser Film ja auch Oscar-nominiert war für bestes adaptiertes Drehbuch.
Mhm.
Hat eine Oscar-Nominierung mitgenommen. Und
adaptiert, was wurde da als Vorlage genannt?
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Muss ja dann fast die Ali G-Show sein.
Wahrscheinlich.
Also den Roman gab es wahrscheinlich nicht.
Ich weiß nicht, ob es einen Borat-Roman gab. Vielleicht gab es einen Borat-Comic.
Genau.
Nee, ist mir nicht bekannt, aber es wird wahrscheinlich adaptiert sein von seiner eigenen Fernsehshow, richtig.
Mhm.
Weil der Charakter ist ja kein Origin-Charakter, als der Film rauskommt. Ja, deswegen
wahrscheinlich
zählt das als adaptiert.
Ja.
Und diese ganze Promomaschine und der Erfolg des Films und dadurch, dass der Film ein bisschen anders war als alle anderen und Borat schnell diese absolute weltbekannte Figur geworden ist, so, die man sofort erkannt, okay, das ist Borat, hat dafür gesorgt, dass diese 18 Millionen Budget, die der Film dann gekostet hat, letztendlich 262 Millionen eingespielt hat.
Cool.
Also das war schon ein Riesenerfolg. Der Borat-Film aus 2006. Und das ist wieder einer von den Filmen. Hattest du ja auch, hatten wir heute schon mit dem dänischen Film hier, Old Man in New Cars. Und nachher haben wir auch so einen Film, der so knapp 90 Minuten geht oder zwischen 90 und 100 Minuten. Also das war eine Zeit, wo Filme auch in einer kürzeren Laufzeit erzählt worden sind, weil 84 Minuten und das Ganze ist vorbei. Und da hat man gut gelacht in den 84 Minuten, kann man nicht anders sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Hat denn für dich jetzt irgendwas so ein bisschen federn gelassen über die Jahre?
Naja, er verliert ein bisschen, also diese Rewatch-Value ist immer noch da, aber ich glaube so dieses mit Mund auf schlucken, was jetzt gerade passiert oder so, wenn du natürlich weißt, wie die Szenen ausgehen und wenn du weißt, was passiert und wenn du weißt, dass er mit dieser Scheiße in der Tüte da steht.
Ja, der Schock ist nicht mehr der gleiche.
Der Schock ist nicht mehr der gleiche, genau, sondern er verliert ein bisschen nach einer Zweit-Drittsichtung, weil du weißt, was passiert und weil die Reaktion natürlich, weil du die kennst, der Leute. Dadurch hat er ein bisschen weniger Rewatch-Value, aber ansonsten, was jetzt die Zeit angeht, was haben wir jetzt, 17 Jahre später, ist das immer noch ein urkomischer Film.
Ja gut, die Machart wird ja auch nicht alt. Ne?
Nee, also, wollte gerade sagen, und die politischen Geflogenheiten in Amerika haben sich auch nicht groß geändert. Also ich glaube, wenn er jetzt als Borat diese Figur jetzt nicht so populär gemacht hätte, dann hätte er 2023 genau die gleichen Interviews führen können mit den gleichen Senatoren, Politikern und Benimmfrauen.
Und ja, aber das hat ja schon den Dreh des Zweiten auch echt schwierig gemacht, warum sie ja dann auch viel mit ihrer Rolle gemacht haben.
Ja, klar.
Weil er ja als Borat gar nicht mehr ohne weiteres irgendwo auftauchen kann, dann wird ja sofort erkannt.
Richtig. Und der hat auch nach dem ersten Film hat eigentlich schon komplett ausgeschlossen, dass er jemals wieder in diese Rolle schlüpfen wird, weil er gesagt hat, so, den kennen wir jetzt zu viele.
Ja.
Der Film ging um die Welt.
Aber als Bruno, das war ja auch so ein Ding, die Figur gab es ja auch schon in der Ali G Show und
ja, klar.
Da hat er auch einiges davon dann im Film nochmal rekonstruiert, auch wenn da eine andere Handlung rumgestrickt wurde. Aber da gab es auch Situationen, wo ich dachte, Alter.
Hallo, Paula Abdul setzt sich auf Menschen drauf, so Succession-mäßig, weißt du, wo die so die Ding, Füße abgelegt haben, wo sie dann, ja, wir haben hier menschliche Möbel und so und dann setzt sie sich auf so einen Typen, der da irgendwie auf dem Boden hockt. Und ich dachte, ey, Mädchen, ey.
Hey, aber in der Ali G Show war der als Bruno halt auf so einem Fascho-Konzert bei so Skinheads.
Okay.
Und fängt halt dann an.
Völlig schmerzfrei.
Ja, ja, eben. Und fragt dann halt, ob die das nicht auch irgendwie anmacht, wenn die dann so mit ihren nackten Oberkörper aneinander rumreiben und so. Und er unterhält sich da eben mit so einem ziemlich Betrunkenen an der Bushaltestelle der halt auch bei diesem Konzert war. Mhm. Und der guckt ihn auch nur an, wo weiß nicht so richtig, ob der ihm jetzt nicht gleich wirklich die Fresse in die Fresse haut oder sonst was. Und der provoziert immer weiter, ey. Du denkst ja echt, jeden Moment knallt's. So krass, der ist so schmerzfrei.
Mhm. Total.
Ja, geiler Typ. Das ist Sacha Baron Cohen.
Ja, ist schon ein Genie. Und er ist halt wirklich ein guter Schauspieler. Also, er hat ja in anderen Filmen wieder bewiesen, weißt du, dass er so ernsthafte, seriöse Rollen halt gut darstellt, so weißt du. Und
ja.
Der kann halt beides wirklich. Der kann halt wirklich so diesen Reality-TV-Comedy-Scheiß und
naja, das ist halt nochmal auch ein anderes Level, weil jetzt zum Beispiel gerade bei dieser Amazon-Geschichte, da musste der ja irgendwie eine Woche in der Rolle bleiben. Also, da musste man erstmal einen Schauspieler...
Ich dachte, das waren immer so einzelne Interviews oder so mit den Leuten.
Nee, der hat ja bei denen gewohnt, Alter.
Ach so,
und die haben ja Kameras installiert, das hat er ja dann auch begründet für die und so. Aber der hat ja bei denen gelebt und konnte halt irgendwie eine Woche nicht aus der Rolle fallen. Alter, also den Schauspieler muss man erstmal zeigen. Das ist
ja,
ich meine, was ein Projekt, hey.
Da gibt's nicht viele.
Deswegen, also gerade diese ganze Impro-Comedy
hier. Eben, das ist noch eine ganz andere Nummer. Das ist ja das, was Harpe Kerkeling hier auch in Deutschland gemacht hat, weißt du, indem man sich als Fußballtrainer verkleidet hat von irgendeinem Verein.
Ja, eben.
Und das ist eine ganz andere Nummer, als dass du ein Drehbuch hast und scriptest. Also du lernst deinen Text auswendig und weißt, in welcher Szene du stehst hier und musst das und das sagen, und das, damit der Witz rauskommt und so, sondern hier musst du halt reagieren und das ist eine ganz andere Nummer.
Ja. Ich finde es super.
Schon krass. Ja, Kasachstan war natürlich nicht amused, weil die waren natürlich der Meinung, dass der Typ hier, dass das die Tourismuszahlen nach unten gehen lässt, die haben auch geklagt, die haben gesagt, das komplette Land ist irgendwie in Verruf geraten durch Borat. Aber irgendwann haben die dann gesagt, ja komm, scheiß drauf, go with the flow und so, als sie gesehen haben, wie populär er geworden ist, haben dann gesagt, haben den so ein bisschen als Kultureigentum Kasachstan benannt.
Ja.
und sind dann ein bisschen mitgegangen. Also ja, gesagt, so, wir schießen dagegen.
Aber klar ist das erstmal mies.
Ja, ja, definitiv.
Oh, Alter, da gab es ja auch so geilen Merch rund um.
Das hat man neulich bei Hostel, dass Slowakia auch nicht besonders gut dasteht. Und jetzt hier mit Boran, Kasachstan, haben wir sowas Ähnliches.
Da gab es so geilen Merch auch mit, hast du so eine Kasachstan-Flagge auf dem T-Shirt und dann steht da drin, My sister's number two prostitute in all of Kasachstan oder sowas, weil das ist auch so ein Ding, was er im Film
sagt. Die am Anfang, genau. Wo er sagt, das ist my sister und dann ein paar Sekunden später steckt er die Zunge in den Hals oder sie ihm.
This is my wife. This is also my wife. Nee, this is my other wife. Irgendwie sowas. Oh, Alter, der Typ ist so legendary.
Und der mag alle außer seinen Nachbarn. Seinen Nachbarn hasst er, seinen Direktnachbarn hasst er, weil der ihm immer alles nachkauft. Mhm. Der sagt so, aber ich habe einen Radiowecker, den hat er nicht. Lass mal einen Radiowecker in Ruhe. Ist, schreit er wieder so hinterher, als er da, als er im Auto sitzt zum Flughafen. Passt den nicht an.
Das Auto, was sie dann alle schieben. Oder nee, das wird auch von so einem Karren gezogen.
Das wird von Esel gezogen, ja, glaube ich. Irgendwie sowas, ja. So ein Autowrack. Ja, Borat ist schon eine Eins. Also, ja. Immer noch witzig. So, ich lese mal Punkte vor. Mhm. IMDb 7,4. Metascore 89. Letterboxd 3,7. Und jetzt du.
Ey, das ist ja geil, Alter. Der hat einen Metascore von 89.
Ja, ja, der ist richtig hoch.
Fett.
Und ich kann mal gucken, wann Alex den reingeworfen hat, weil der schlummert da eine ganze Weile im Lostopf drin. Ja, Oktober 2020. Und Alex war ja einer unserer ersten Supporter. Mhm. Weil ich glaube, im Monat 6 2020 haben wir erst Patreon und Steady ins Leben gerufen. Also war schon eins der wirklich ganz frühen, frischen Lose.
Ja, dann About Time. Ja, liebe Grüße an Alex.
About Time. Grüße an Alex.
Ah, Mensch.
My heart is very full at this moment.
Jetzt, wo bist du hier gelandet, punktemäßig? Gar nicht mal so einfach. Ich sag 9.
Das ist ein Treffer.
Yay.
Guter Mann. Die 9, das ist für Borat. Also,
ja, also mich kannst du mit einer 10 eintragen.
Nach wie vor sehr witzig. Lee gibt natürlich volle 10.
Yes.
Sei dir gegönnt und jeder, der hier auch noch eine 10 gibt, ist auch fein für mich. Das ist voll legit, das ist wirklich eine geile Komödie.
Okay.
Gut, soviel zu Borat, jetzt du.
Jetzt ich. Ich habe mir was angeguckt, weil es auch sehr lustig aussah von außen. Deswegen dachte ich, kann man mal machen. Außerdem ist hier eine Truppe mit bei, von der wir dann auch schon das eine oder andere hatten, die wir auf jeden Fall auch sehr mögen. Monty Python. Die haben 1978 einen Fernsehfilm gemacht. Mhm. Und den kannte ich noch nicht. Weil ich glaube, so ihre Kinofilme, die kennen wir wahrscheinlich alle. Wobei Jabberwocky habe ich ja auch mal gebracht, ne, weil ich den noch nicht kannte. Aber diesen hier kannte ich nicht. Und das ist ein Spoof. Und das fand ich in der Kombination irgendwie ganz geil. Mhm. So, der Film heißt The Ruttles, Doppelpunkt, All You Need Is Cash. Genre, Comedy und Music, weil das Ganze ist ein Spoof auf die Beatles.
Okay.
Ja.
Nie was von gehört.
Ja, ist ein Fernsehfilm. Mhm. Und ist aber ganz geil, wie das Ding entstanden ist, weil ursprünglich begann das mit diesen Ruttles als Sketch. Die hatten nämlich es gab in England eine Sendung namens Rutland Weekend Television. Ging 75 los und das war so eine Sketch-Comedy und da ist die Band dann mal aufgetreten und haben da einen Song gespielt, also was auch schon ein Spoof auf dem Beatles-Song war. Mhm. Und den Clip hat Lorne Michaels dann bei Saturday Night Live ausgestrahlt. Und das hat dazu geführt, dass die hier so ein Fernsehspecial gemacht haben und das Ganze als Langfilm aufgezogen haben.
Okay.
Das heißt, hier sind auch als Produzenten Lorne Michaels mit, ist als Produzent Lorne Michaels gelistet. Und das ist ja der Herr, der nach wie vor SNL und sehr viele andere Comedies produziert. Mhm. Und dadurch haben wir hier ein paar von den Monty Python Leuten, aber eben auch einige SNL Leute. Und das ist in der Kombination schon ganz geil. Die Handlung ist halt aufgezogen wie so eine Beatles-Doku. Wie die zusammengefunden haben, wie die hochgekommen sind, wie die so die ersten Alben aufgenommen haben und wie die halt weltweit zu so einem krassen Ruhm gekommen sind. Und hier wird halt erzählt, dass die Ruttles all das und nochmal größer waren.
Sind die auch zu viert?
Ja.
Okay.
Die Ruttles sind Dirk McQuigley, Barry Wom, Stig O'Hara und Ron Nasty. Mhm. Gespielt von Eric Idle, John Halsey, Rick Fattar und Neil Innes. Und dieser Neil Innes oder Innes, ich glaube Innes, der war auch gleichzeitig Komponist des Films. Mhm. Und Gary Weiss ist hier als Regisseur mitgelistet, der wiederum halt auch aus dem SNL-Umfeld. Und erster Regie-Credit Eric Idle, der hier auch als Autor gelistet ist.
Okay.
Ja. Ja, und das ist halt schon witzig, weil du hast hier halt auch dann eine Menge echter Menschen, also die sich selbst spielen. So allen voran zum Beispiel Mick Jagger, der dann immer so ein Interview gibt und erzählt, wie sie damals als Stones die Ruttles beneidet haben und dass im Endeffekt die und die Songs eigentlich nur eine Kopie von einem Ruttles-Song sind und dass die Ruttles dann auch viel für sie geschrieben haben, weil sie ja selber keine Songs schreiben und so. Also es ist dann eben auch schon sehr selbstironisch aufgezogen von einem Mick Jagger. Seine damalige Frau spielt hier auch mit.
Bianca Jagger.
Ja, Bianca Jagger. Mhm. Ronnie Wood ist noch dabei, Paul Simon, Michael Palin und dann halt echt einige SNL-Leute. Gilda Radner, Dan Aykroyd, Bill Murray, John Belushi und George Harrison spielt sogar mit.
Ja, ein Original-Beatle.
Das ist dann schon auch irgendwo sehr sympathisch, dass ein echter Beatle in einem Spoof über die Beatles mitspielt. Mhm. Ja, der spielt hier so ein Fernsehmoderator.
Sehr witzig.
Ja. Und das ist halt schon auch geil, weil es dann so in der ersten Hälfte geht es voll oft auch wieder darum, was denn so das Erfolgsgeheimnis von den Ruttles war. Und es heißt dann immer, the trousers.
Okay.
Die hatten so schön enge Hosen an. Das war so das
Top-Argument.
Ja, und dann spielen die halt in den krassesten Stadien. Und du hast ja halt dann sehr viele Musikpassagen, also wo diese Songs auch wirklich performt und ausgespielt werden. Und ich glaube, da hast du dann wahrscheinlich, wenn du wirklicher Beatles-Fan bist, nochmal sehr viel mehr davon. Also zum einen, weil du dann wahrscheinlich...
Die sind
da
angelehnt, ja, an
total, Beatles-Songs. Ja, total. Okay. Also auch musikalisch. Es gab wohl auch ein paar, die waren zu nah an den echten Songs, dass sie dann da mit den Rechten so ein bisschen Schiss bekommen haben. Aber die Beatles haben die eben mitunter da auch unterstützt. Also Eric Idle hat sich da irgendwann mal zu geäußert und George Harrison hat ihn sehr offensichtlich darin unterstützt und ermutigt. Mhm. Paul McCartney war wohl anfangs dagegen, hat dann aber seine Meinung geändert, als er mitbekommen hat, dass Eric Idle in der Nähe von Liverpool aufgewachsen ist. Weil Paul McCartneys Frau Linda fand den Film wohl immer toll. Mhm. Ringo Starr war der Meinung, dass die Szenen, die so ein bisschen auf lustig und fröhlich angelegt sind, dass er die super fand, aber dass die haben dann natürlich auch so auf schlechte Zeiten angespielt in dem Film und das war ihm dann irgendwie zu nah an der Realität und das fand er dann nicht so gut.
Okay.
Ja, und John Lennon und Yoko Ono, die waren aber so begeistert, dass die, als die das Video und den Soundtrack zur Freigabe zugeschickt bekommen hatten, dass die sich geweigert haben, das zurückzugeben.
Oha.
Ja.
Ja, das wäre halt meine Frage, die ich mir stelle, ob der Film bei Beatles-Fans, so bei Bayern-harten Beatles-Fans, ob die den hassen oder ob die den halt sympathisch finden.
Das würde mich voll wundern, wenn man das hasst. Ich kann mir vorstellen, dass man das fast nur mögen kann, dann, wenn man wirklich Beatles-Fan ist.
Okay. Aber man muss schon ein bisschen Humor haben und Selbstironie auch. Weil wird ja schon ein bisschen hochgenommen, so die...
Ja, total.
Das, was die Beatles populär gemacht hat, was ich hier raushöre. Ja. Und die, wenn du sagst, da sind so Konzertaufnahmen und so, sind das so zusammengeschnittene Archivaufnahmen aus irgendwelchen anderen Konzerten oder die haben das gemacht mit diesem Publikum und diesen Massenaufnahmen, wenn da so
Konzerte? Ja, da haben die schon, also da haben sie ganz gut Tricks und zum Teil müssen da auf jeden Fall auch eine Menge Komparsen zum Einsatz gekommen sein, weil also du dann halt eben siehst, so wie die Band halt aus dem Stadion rauskommt und dann halt umringt von Menschenmassen irgendwie ins Auto steigt. Klar haben sie zum Teil schon auch mit den Einstellungen clever gelöst, weil wenn du halt im Auto drin bist, brauchst du ja ums Auto rum nicht so viele Leute und so. Mhm. Aber das funktioniert tatsächlich ganz gut.
Ah ja.
Tagline ist auch so geil. The Ruttles, a living legend that will live long after other living legends have died.
Okay.
Ja. Ja, aber eben, ich glaube, mir entgeht hier dann doch eine ganze Menge. Weil natürlich kenne ich einige Beatles-Songs und wenn die hier einen Song performen, der Ouch heißt, ist mir klar, also auch melodisch gesehen, dass Help. Das Help ist. Mhm.
dachte ich mir jetzt auch.
Und Piggy in the Middle, Cheese and Onions, Get Up and Go ist halt, also Get Up and Go ist halt Get Back und sowas, mhm. das erkennst du dann schon. Aber ich habe jetzt natürlich die Lyrics nicht so auf dem Schirm, dass ich dann da jede Referenz verstehe.
Klar.
Und auch so, was die Stationen der Beatles angeht, weil da natürlich auch ganz viel angespielt wird auf Plattencover und wo sie gespielt haben und mit wem sie abgehangen sind und so. Und die ganzen Referenzen, die entgehen mir natürlich. Mhm. Ich feiere es dann halt, wenn die eben dann so ein Radiointerview mit Bill Murray haben, der da eben so ein Radiomoderator spielt und halt irgendwie abgeht wie bei Good Morning Vietnam. Mhm. Also schon, der hatte für mich auf jeden Fall schon auch sehr, sehr viele, sehr nette Momente. Aber ich glaube, krasse Beatles-Fans haben da nochmal eine ganze Ecke mehr von.
Ja, aber hat es auch Schauwerte.
Ja, ja. Mhm. Ja, der ist ja auch nicht lang. Geht eine Stunde 16.
Ja.
Ne? Also ist so ein Fernseh-Special. Aber also gerade als Beatles-Fan musst du dir das mal reinziehen. Schon irgendwie ein paar,
mir schon
wirklich, wirklich geile Sachen, die sich da haben einfallen lassen.
Mag schon die Beatles gerne.
Ja, Budget 200.000.
Schnäppchen.
Also überschaubar, aber da haben sie auf jeden Fall eine Menge rausgeholt, mhm. würde ich sagen. Jetzt Punkte. 7,3 sind es auf IMDb und dann gibt es noch einen Letterboxd-Score von 3,6.
Ich sage 7,5.
7.
Na 7.
7 Punkte für The Ruttles.
Schade.
Ach ja.
War überzeugend geraten, aber...
I'm impressed. I mean, I will get revenge on you and you should look over your shoulder for the rest of your life, but well done.
Impressed. Bei halben Punkten eben schon. So tief hängt die Latte.
Ja. Ach komm, noch ist alles drin. Wir haben ja auch noch gemeinsame Filme und so. Da ist ja eh immer alles drin.
Ja, singular, aber klar.
Ja, einen hatten wir schon. Sehr gut jetzt. Ja, aber jetzt hast du noch einen. Oder eine Serie.
Jetzt habe ich noch einen oder eine Serie. Nee, es ist ein Film. Und bleiben wir doch beim Thema, weil ich habe ja auch viele Menschen in diesem Film, die keine Juden mögen. Insofern.
Okay, Themenwochenbeikast.
Bleibe ich dem Thema treu, ja. Nach Borat, der zweite Film.
Hast du gedacht, nach aktuellen AfD-Wahlergebnissen kannst du dich schon mal vorbereiten.
Genau, machen wir es so. Müssen wir mal ein bisschen gegensteuern. Nee, ich habe hier einen waschechten Oscar-Gewinner für besten Film, den ich mal abgehakt habe.
Ach, einer von denen.
Und das war im Jahr 1947, ist schon eine Weile her. Und der Film heißt auf Deutsch Tabu der Gerechten. Und das ist nicht besonders akkurat übersetzt, denn im Original heißt der Film Gentleman's Agreement.
Ah, okay.
Da klingt jetzt schon eher was.
Ja.
Großer Regisseur, Elia Kazan. Faust im Nacken, Jenseits von Eden. Gute Filme gemacht. Drehbuch zusammengeschrieben mit Moss Hart, der wiederum das Originaldrehbuch geschrieben von A Star is Born. Und die haben hier die Buchvorlage von Laura Z. Hobson verfilmt. Und meine Frage ist, hast du den schon mal gesehen?
Mm-mm.
Noch nicht geguckt?
Nee.
Okay. Ich arbeite mich weiter durch. Irgendwann habe ich die, ich bin jetzt glaube ich bei 84 oder 85 der Oscar-Gewinner.
Oh, geil.
Also insofern, also Prozent bin jetzt, fehlen jetzt nicht mehr allzu viele. Und die Hauptfigur hier heißt Phil Green. Der wird gespielt von Gregory Peck. Damaligen Film wissen wir ja, entweder James Stewart oder Gregory Peck waren so die Men to Go, die da besetzt worden sind in Hauptrollen. Und der spielt hier einen Journalisten und kommt irgendwo aus Kalifornien mit seinem kleinen Sohn Tommy. Der kleine Sohn Tommy übrigens 6 Jahre oder 7 Jahre in diesem Film. Dean Stockwell, Alter, ein kleinen.
Ach was.
Der große Dean Stockwell spielt den kleinen jungen Tommy, von den Sohn von Gregory Peck. Da habe ich auch gut gelacht. Da habe ich natürlich das null erkannt.
Geil.
Das fand ich schon auch witzig. Und der kommt nach New York, um bei einer großen Zeitschrift zu arbeiten und da anzufangen. Frau ist gestorben, er ist Witwer. Und er kriegt den Auftrag, so kurz nach dem Krieg das Thema Antisemitismus für einen Artikel zu behandeln. Und der kommt dann an und sagt dann, ja, er braucht eine Sekretärin, um die Statistiken rauszuschreiben. Und da zieht ihm sein Chef gleich den Zahn und sagt, das geht hier nicht darum, dass du irgendwie Statistiken oder Zahlen aufzählst. Das können auch andere. Dafür haben wir dich nicht irgendwie hier von der Küste anreisen lassen und hier eingestellt. Sondern du sollst mal ein bisschen was anders machen und irgendwie kreativ werden. Und dann denkt sich Phil Green in seiner Rolle, beziehungsweise Gregory Peck in seiner Rolle als Phil Green, ja gut, als ich damals irgendwie über so Hafenarbeiter in der und der Stadt irgendwie berichtet habe, habe ich ja auch irgendwie an diesem Hafen gearbeitet und habe mich da eingeschleust. Deswegen beschließt er, richtig in die Materie einzutauchen und sich selbst als Mann mit jüdischer Herkunft auszugeben.
Oh nein.
Das ist so ein bisschen wie dieser, mich hat es sofort erinnert an diesen Enthüllungsjournalisten, den es irgendwie auf Sat.1 gab, der sich dann so bei Obdachlosen irgendwie eingenistet hat für mehrere Wochen oder der irgendwie in so einer Nazi-Gang dann angehörte, in so einer rechtsradikalen Partei und so. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich habe auch versucht, es rauszufinden.
Ich glaube auch, dass das RTL war.
War das RTL?
Ja.
Ja, siehst du, mit dem Sender war ich mir auch nicht mehr sicher. Aber du weißt, wie ich meine, der Typ hat so ein bisschen Bart und so.
Ja, ja.
Hast auch ein Gesicht vor dir. Ja, an den dachte ich, weil der hat ja öfter mal so eine Dokus gemacht, wo er sich dann irgendwo eingeschleust hat und ausgegeben hat für irgendwas, was er nicht ist. Und das macht Gregory Peck ja auch.
Mhm.
Die einzige Person, die eingeweiht ist, was sein Plan angeht, neben dem Chefverleger natürlich, also neben seinem Chef, ist eine junge Frau, die er kennen und lieben lernt. Und die sorgt dementsprechend auch für einige Probleme, dadurch, dass sie das weiß. Und er erfährt dann im Laufe des Films Antisemitismus am eigenen Leib. Das passiert teilweise sehr subtil. Aber auch teilweise recht direkt, weil wir bewegen uns hier natürlich in intellektuellen Kreisen. Ja, er ist natürlich eingeladen zu irgendwelchen Essen vom Chefredakteur, wo dann aristokratische Freunde von ihm zu Gast sind. Das heißt, er ist ja nicht irgendwo jetzt beim normalen Bürger unterwegs, sondern er bewegt sich ja schon als Journalist, der für eine große Zeitung schreibt, natürlich schon so ein bisschen in High Society.
Und dann, wie kann das dann immer gleich eine Rolle spielen, dass er sagt, er hat einen jüdischen Glauben?
Naja, 1947 ist er noch relativ frisch mit dem Zweiten Weltkrieg und dadurch ist das noch sehr präsent und finde ich alle gut. Und du kannst es dir natürlich nicht leisten, im Jahr 47, nachdem der Krieg vorbei ist, nachdem man noch angesehen hat, was so Rechtsradikale angerichtet haben, kannst du dir nicht leisten, das groß nach außen zu propagieren. Aber subtil ist es ja einem Chef zum Beispiel selbst überlassen, wen er einstellt.
Ja.
Und wenn sich da 10 Juden bewerben und 10 Amerikaner ohne jüdischen Glaubens und dann aber die 10 Amerikaner eingestellt sind, dann hat man da schon eine gewisse Tendenz, auch ohne dass er irgendwie gesagt hat, dass er Juden nicht mag.
Ja, ich meinte jetzt auch eher, wenn er als Phil Green dann auf so einer Party ist, wie bringt er das ins Gespräch, dass er jüdisch ist?
Das hat er relativ schnell in den Urlaub gebracht, indem er gleich von vornherein dieses Essen hatte mit dem Chef, wo dann auch so alles, was Rang und Namen hat, da saß und er dann irgendwie in einem Nebensatz gesagt hat, so, ah, übrigens, ja, ich bin auch jüdischer Herkunft und so hin und her, mein Name ist ja so und so.
Mhm. Und heißt er dann auch anders?
Ja, ja, der hat sich dann auch anders genannt. Okay. Und das bringt er eigentlich relativ schnell in den Umkreis und das verbreitet sich dann auch wie Lauffeuer, dass er selbst auch Jude ist, der diesen Artikel schreibt.
Okay.
Ja. Und das ist quasi die Story. Und für die damalige Zeit, für das Jahr 1947, haben wir wieder einen Film, der sehr, sehr klug ist, der fortschrittlich ist und der auch wichtig ist von der Thematik. Und Gregory Peck war ja auch derjenige, der in Wenn die Nachtigall singt, zum Beispiel auch mitgespielt hat, so. Mhm. To Kill a Mockingbird. Und da hat er sich ja schon für Rassismus eingesetzt in einer Zeit, wo es gang und gäbe ist, dass die Leute rassistisch agieren und dass die schwarze Bevölkerung ja praktisch dann nur Menschen zweiter Klasse sind. Und da hat er schon diesen Anwalt gespielt, der halt für das Recht von Schwarzen eintritt und so. Und das fand ich schon recht progressiv. Und hier hat er 1947 noch ein Exemplar gedreht von einem Film, der recht mutig war für die damalige Zeit.
Mhm.
Und das wurde mit dem Oscar ausgezeichnet und belohnt.
Auch für ihn oder nur für den besten Film?
Na, komme ich gleich zu. Der Film war 8-fach Oscar nominiert.
Oh. Mhm.
Und,
aber sag mal, was ist denn jetzt dieses titelgebende Gentleman's Agreement?
Ja, das kann ich. Das würde
kann man
ein bisschen,
nicht verraten.
Nee, das würde ein bisschen den Film spoilern, wenn ich das sagen würde.
Gut.
Also. Aber es hat gewissermaßen damit zu tun, dass er natürlich mit seinem Verleger dann irgendwie auch eine Abmachung trifft.
Mhm.
Ja, dazu muss man sagen, dass Gregory Peck hier nicht gut auskam mit der Filmcrew. Also hat man beim Ergebnis jetzt nicht gesehen, aber Dean Stockwell, der seinen kleinen Sohn gespielt hat, sowie die Hauptdarstellerin, beziehungsweise die Nebendarstellerin Celeste Holm und so und Regisseur Elijah Kazan, die äußerten sich negativ über die Arbeit mit Gregory Peck. Also die wollten nicht mehr mit ihm irgendwie zu tun haben. Daryl F. Zanuck produzierte den Film, einer der großen Produzenten der damaligen Zeit.
Aber weiß man denn, was das Problem war mit dem?
Der war auch schwierig.
Aber wie, weißt du nicht?
Nee.
Mhm. Okay.
Also selbst der 6-jährige Tommy, weißt du, Dean Stockwell war ja damals noch extrem klein, hat gesagt so, ja, nee, ich mag den nicht.
Okay.
Also insofern scheint wohl nicht der große Sympath gewesen zu sein, zumindest was diesen Filmdreh angeht.
Mhm.
Und Daryl F. Zanuck produzierte den Film. Als er den Oscar für den besten Film empfang, sagte er, I Should Have Won This for Wilson, ein anderer Film, den er 1944 rausgebracht hat. Also auch er fand das Ergebnis nicht so mega, was hier rausgekommen ist. Also seltsamerweise hat sich die komplette Crew größtenteils gegen den Film gestellt. Also Gregory Peck hat auch erst sehr viele Jahrzehnte später hat er erst sich positiv über den Film geäußert. Irgendwie haben die sich alle von dem Film distanziert.
Ja, aber warum denn, wenn der Oscars gewonnen hat?
Keine Ahnung, muss irgendwas mit den Dreharbeiten zu tun haben und dass da nicht so viele hinter dem Projekt standen wie später. Aber das dem Publikum tat das keinen Abbruch, also die fanden es trotzdem gut.
Okay.
Also generell fanden ja die Studios und viele Produzenten hielten halt die Verfilmung dieses Buchs mit dem Thema für absolut problematisch, weil die waren der Meinung, du stehst da in Hornissennest rein, wir haben gerade den Zweiten Weltkrieg vorbei, du willst hier Antisemitismus in Amerika in einer normalen Gesellschaft irgendwie in einem Film darstellen, der die Leute unterhalten soll und das war schwierig, weil gerade so in den Nachkriegsjahren hat man ja mehr so
ja, Eskapismus.
Das ja, Eskapismus, Zeug, ne? Genau, Musicals, bunte Sachen, so, ja, weißt du, wo die Leute halt ein bisschen so diese Gräuel des Krieges vergessen. Und das ist ja hier das Gegenteil davon. Ja. Da geht es ja darum, dass man eben diese Vorurteile, dass man damit aufräumt und das ist ja recht anspruchsvoll.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Spannendes Timing für so einen Film.
Voll, ja. Fand ich auch. Und am Ende wurde 8-fach Oscar nominiert. Nominiert bester Film. Nominiert Gregory Peck als Hauptrolle. Weibliche Hauptrolle Dorothy McGuire. Nebenrolle Celeste Holm, Nebendarstellerin Anne Revere.
Ganz kurz, wer ist denn Dorothy Meyer in dem Film jetzt? Also weibliche Hauptrolle, weil du hast jetzt nur von der Celeste erzählt, die Frau, die er dann kennenlernt?
Ja, und es gibt eine Sekretärin, die bei ihm anfängt.
Ach, das ist die weibliche Hauptrolle dann?
Nee, die weibliche Hauptrolle ist Dorothy McGuire, das ist die Frau, die er kennenlernt.
Ach so, und die Celeste, und
Celeste Holm ist die Sekretärin, die bei ihm anfängt.
Ah, okay, alles klar.
Richtig, die übrigens auch jüdischer Herkunft ist, aber ihren Namen geändert hat, um diesen Job zu kriegen. Das ist natürlich auch so ein bisschen... was man dann auch nochmal hinterfragt.
Okay.
Ja, insgesamt 4 Darstellerinnen Nominierungen. Regisseur wurde nominiert, Drehbuch wurde nominiert und Schnitt wurde nominiert. Und 3 hat er gewonnen. Bester Film, die Nebenrolle Celeste Holm hat gewonnen und die beste Regie ging an Elijah Kazan. Gregory Peck hat nicht gewonnen, zu deiner Anfangsfrage.
Okay.
Geht knapp 2 Stunden und ist ein guter, mutiger Film aus dem Jahr 47 und hier kann ich nachvollziehen, dass der den Oscar bekommen hat. Übrigens, interessanter Funfact bei IMDb ist, dass das, glaube ich, einer von 3 oder 4 Oscar-Filmen ist, die den besten Film für den Oscar für den besten Film gekriegt haben, die nicht auf der Schneiderliste sind.
Ach.
Fand ich schon auch interessant, weil die sind logischerweise, das sind alles so große Filme, dass sie definitiv auf der Schneiderliste früher oder später auftauchen.
Mhm.
Der hier nicht.
Seltsam.
Ja. Der Film wird gemobbt.
Gut, jetzt hast du gesagt, dass er mutig ist, wichtig und
gut.
Und dass er ein guter ist.
Mhm.
Und daraus soll ich mir jetzt die Punkte ableiten, ja?
Was willst du jetzt noch an Informationen? Willst du wieder einen Elfmeter aufs leere Tor?
Nö, ja, also das wäre jetzt hier irgendwie ein Tor aus dem eigenen Tor geschossen. Also wenn ich jetzt hier eine Punktlandung hinlege. Es wäre halt nett zu wissen, ob es irgendwas gibt, was dir daran nicht gefallen hat. Weil ich meine, jetzt bei 2 Stunden könnte man vielleicht denken, dass denn nicht ohne Längen auskommt, aber so, du hast dazu noch gar nichts gesagt.
Naja, du weißt ja auch, wie ich Filme finde aus der damaligen Zeit und dass ich damit kein Thema habe, dass das ein langsameres Tempo ist oder dass das ein anderes Schauspiel ist, dass das teilweise durch die Musik ein bisschen dramatisch unterlegt ist, was man heute nicht mehr machen würde. Das muss man halt alles in Relation zur Zeit setzen, wann der Film entstanden ist und damit habe ich immer kein Thema.
Mhm.
Ich sehe nur, gefällt mir der Film oder gefällt mir der Film nicht.
Okay. Und wenn du was auszusetzen hättest, was wäre es?
Naja, vielleicht hätte man ihn so ein bisschen strafen können und das ist wahrscheinlich nicht der dynamischste Film, aber auch das hätte ich hier wahrscheinlich nicht auszusetzen, weil das alles verschmerzbar ist. Das ist ein guter Film.
Alles klar.
Ja?
Ja.
Punkte.
Yes.
IMDb 7,2. Es gibt keinen Metascore, aber eine Letterboxd-Bewertung, die ist bei 3,5.
Ist alles gar nicht so gut.
Ja, Medium.
Mhm.
Vielleicht finden die dann doch, dass hier ein bisschen plakativ mit dem Thema umgegangen wird, weil das ist natürlich nicht sehr subtil, wenn er sich als Jude ausgibt und dann irgendwie besser und dann irgendwo halt die Konsequenzen davon trägt. Aber wir sind im Jahr 47, wie gesagt, das muss man dann nochmal
hervorheben. Ja. Na gut, aber das hat dich ja alles nicht gestört. Ich sage 8,5.
Eine 8. Ach. Ist es geworden. Für Tabu der gerechten Gentleman's Agreement. 8 Punkte.
Okay. Dann der gemeinsame. Ja. Der letzte Film für diese Episode.
Richtig. Dann gehen wir mal ins lakonische Kino Finnlands von Aki Kaurismäki. Da ist Nils auch gerade in Finnland. Schön groß und passenderweise hat er uns deswegen Film aus seiner Filmografie aufgetragen.
Ach, okay. So der Ansatz.
Ja, das war tatsächlich der Ansatz. War schon ganz witzig. Mhm. Wieder ein Oscar-Kandidat.
Ja.
Nach Borat und Gentleman's Agreement. Auch der war Oscar-nominiert für den besten Auslandsfilm. Und wir raten erstmal. Mhm. Wer fängt an?
Du.
Okay, dann sag ich, habe ich mir natürlich hier auch eingetragen, du bist bei einer 7.
Okay, witzig, ich habe dich auch bei 7.
Okay.
Habe ich mir auch notiert. Fürs Tippen wird schon geklingelt, geil.
Ob das auch ein reales Klingeln ist, ja, das werden wir auflösen.
Der Mann ohne Vergangenheit.
Ja, der Mann ohne Vergangenheit. Und du warst ja nicht so bewandert in der Filmografie von Corus Mickey, oder?
Also laut Letterboxd war das mein erster Film von ihm.
Dein allererster von ihm? Ja. Das ist ja super interessant.
Mhm.
Okay, dann bin ich ja mal gespannt, wie der ankam, weil für mich ist er so ein Bruder im Geiste mit Jim Jarmusch definitiv und seinen Filmen und dieser Unaufgeregtheit. Und das sind ja Filme, mit denen ich grundsätzlich was anfangen kann, aber bin gespannt.
Mhm.
Zur Story.
Ja, erzähl mal.
Ja, also der Hauptcharakter hier ist ein Mann, der in Helsinki ankommt am Anfang des Films und dann auch kurz danach von drei Rumtreibern einfach einen über den Schädel gezogen gekriegt hat.
Rumtreiber.
Geil. Das sind doch Rumtreiber. Die klauen seine Brieftasche, nehmen sein Geld aus den Taschen, lassen ihn da liegen und er kommt danach ins Krankenhaus. Und wird auch kurzzeitig für tot erklärt, fängt dann aber doch an wieder zu zucken. Aber als er aufwacht und Puls hat, ist ein Problem dabei. Durch den Schlag hat er sein Gedächtnis verloren. Seine Brieftasche ist weg. Man kann seine Identität nicht feststellen. Er weiß selber nicht, wer er ist. Also seine Vergangenheit wurde sozusagen ausgelöscht. Deswegen auch der Titel Der Mann ohne Vergangenheit. Mhm. Und dann fängt er praktisch von null auf an, in der tristen Hafengegend Helsinkis dort einige Leute kennenzulernen. Zieht dort in so einen Container rein, wo es halt auch keinen Strom gibt in dem Sinne und wo er sehr, sehr minimalistisch unterwegs ist und lebt. Und verguckt sich auch in eine Dame von der Heilsarmee dann im Laufe des Films. Und jetzt folgen wir diesem Mann ohne Vergangenheit, wie er praktisch so ein zweites Leben aufbaut. Weil wir wissen nichts, was er vorher gemacht hat, was er früher gemacht hat. Ein paar Sachen aus seiner Vergangenheit tauchen dann im Laufe des Films auf und werden dann geklärt. Aber das Publikum weiß praktisch genauso wenig wie er. Soweit zur Story, oder würdest du das noch ergänzen?
Ja, nee, würde ich nicht.
Und viel mehr geht's ja hier nicht.
Das ist es halt, ja.
Also er versucht dann natürlich irgendwo Geld zu verdienen, indem er sich bewirbt, aber er kann den Bewerbungsbogen nicht ausfüllen, weil er nicht weiß, wer er ist und weil er nicht weiß, wie sein Name klingt. Und
ja, und auch kein Bankkonto eröffnen, all diese Dinge sind natürlich schwierig. Ja.
Das sorgt natürlich für Probleme, ja.
Und er lässt sich davon, ich glaube, das ist einigermaßen wichtig für auch so das, was der Film erzählen möchte, weil er lässt sich von dem ganzen Kram halt überhaupt nicht groß beeindrucken.
Ja.
Der nimmt das alles hin, fast so ein bisschen wie ein Tier eigentlich. Also der lebt schon sehr im Moment, findet sich dann halt ab mit dem, was jetzt der Status quo ist und versucht dann daraus irgendwie halt weiterzumachen.
Und das ist, glaube ich, auch eine Gemeinsamkeit, die ich in den Filmen von Corus Mickey sehe mit Jim Jarmusch. Weil die immer mal so Loser in Anführungszeichen ins Zentrum packen, die aber irgendwie das Beste aus der Situation machen und die sich irgendwie nicht kleinkriegen lassen, sondern die dann irgendwie sagen, ja, ist halt gerade so, müssen wir halt mit leben, scheiß draus, so, weißt du, und dann irgendwie trotzdem sympathisch sind, auch wenn die nicht so richtig was auf die Reihe kriegen.
Ja, ich fand den halt null sympathisch.
Du fandst ihn überhaupt nicht sympathisch?
Nee.
Okay.
Mir ging der hart auf den Keks.
Das ist ja mal ein Plot-Twist.
Warum?
Auf den Keks ging er dir.
Nee, ich finde den null charismatisch. Ich finde es auch kein guter Schauspieler.
Okay.
Ja, was, also ist das hier für dich der finnische Harry Dean Stanton oder was?
Lustiger Vergleich, aber ja. Wenn du es so, wenn
also,
so
das wäre jetzt noch so am ehesten typmäßig. So,
ja, Typ oder von Optik würde ich den einordnen. Ich fand ihn, also schauspielerisch habe ich überhaupt nichts aussetzen. Ich fand ihn super in der Rolle. Er spielt da für mich.
An ganzen Film schauspielerisch nichts auszusetzen?
Nee, gar nicht.
Wow. Okay.
Fand's schön, da mal so unverbrauchte Gesichter zu sehen, die Rollen mit Leben füllen und so. Und ich mag diese Art von Filmen, diese kleinen Filme mit diesen Charakteren, die sich halt nicht kleinkriegen lassen.
Die Rollen mit Leben füllen, das kam bei mir halt auch so überhaupt nicht an, Alter.
Echt, ja?
Gegenteil. Ich hatte auch inszenatorisch wirklich große Probleme. weil das für mich zum Teil so krasse Abziehbilder waren. Also ich habe hier,
was hat
für mich hatte, ja, gerade das, was du sagst, für mich hat hier keine Figur gelebt. Der Hund noch am ehesten.
Ja, der Hund war auch super.
Ja. Aber auch, was sie da gespielt hat, also. Aber ich glaube, ja, das ist halt sehr eh immer so ein Genickbruch für so einen Film, wenn du halt mit der Figur, die dich durch den Film führt, nichts anfangen kannst. Mhm. Dann hat so ein Film natürlich echt schwer. Und am Anfang habe ich mich noch kurz dafür interessiert, was dem so passiert, aber ja, wirklich spätestens, als er dann da in diesem Container ankommt, ging es hart bergab für mich. Und dann fand ich das immer belangloser und unglaubwürdiger und dann hat mich eben auch genervt, wie das inszeniert und gespielt ist. Mhm. Und das, was der hier erzählen möchte, ist mir überhaupt nicht... Also vielleicht habe ich auch einfach diesen Film überhaupt nicht verstanden. Ich habe mir dann auch so, weil ich dann bei Metascore echt beeindruckt war, habe ich mir so ein paar Kritiken durchgelesen und die habe ich auch nicht verstanden. Und ich glaube, ich habe einfach diesen gesamten Film nicht verstanden. Weil mir ist schon klar, dass es hier irgendwo um Menschlichkeit geht und dann ist es für mich aber so oft so komisch inszeniert, dass es für mich, dadurch, dass es schon nicht echt wirkt, habe ich ein Problem, da groß Menschlichkeit wahrzunehmen. Weißt du, ich meine?
Ja, ich wundere mich jetzt mit dieser Meinung, dass du es nicht echt findest. Ich finde schon, dass der hier, also dass gerade Korosmeki zeigt halt Menschen, wie ich es mir vorstellen kann, dass es die in Finnland zuhauf gibt und so wie sie sich geben und so wie sie sind und so wie sie sich verhalten. Also ich
habe jetzt noch nicht viele Finnen in meinem Leben kennengelernt, das ist auf jeden Fall im einstelligen Bereich, aber von denen haben alle wie normale Menschen gesprochen, auch wenn ich auf Englisch mit denen kommuniziert habe, aber und also hier, wie, was hier für Dialoge stattgefunden haben, das wirkte auf mich halt so krass, zum Teil auch so ein bisschen wie so ein Theaterstück, weil es eben so krass gescriptet sich angefühlt hat. Deswegen, für mich hat hier nichts gelebt oder irgendwie krass menschlich gewirkt oder so. Am ehesten noch der Typ, der ihm dann den Strom angeschlossen hat.
Dieser Sicherheitsmann da, der Siedlung. Mit seinem gefährlichen Wachhund, dem meinst du, oder?
Nee, der Typ, der ihm den Strom besorgt hat. Wo er ach noch so meint, so, kann ich dir irgendwas dafür geben? So.
Ach so, ja, ja, ja.
Und dann
okay.
Sagt er, wenn du mich irgendwo in der Gosse liegen siehst, mit dem Gesicht nach unten, dreh mich mal um.
Ja, ja, okay.
Den fand ich noch ansatzweise echt als Figur.
Ja, diesen Vermieter war schon auch ein Highlight für mich. Fand ich schon auch sehr witzig.
Ja.
Der sich für viel wichtiger gehalten hat, als er letztendlich war mit seinem gefährlichen Wachhund und
ja, recht launisch, der Wachhund.
Ja, ja.
Ja, okay, und was, also du fandst den dann sympathisch und was hat dir der Film dann schlussendlich erzählt?
Ich fand den sehr sympathisch und unaufgeregt. Für mich war es eine Odyssee von diesem Hauptcharakter, dem wir halt durch den Film folgen und der versucht hat, irgendwie da sein Leben neu zu ordnen. Ich fand's.
Ja, aber es muss ja im Kern um irgendwas gehen.
Nee, muss es nicht, weil okay. Du kannst ja durch die Situation in dem Film, kannst du ja durch den Film begleitet werden. Und er hat viele witzige Momente für mich, wenn er zum Beispiel dann kocht für diese, ich fand auch diese Liebesgeschichte, fand ich halt auch toll, weil die letztendlich halt auch so, weiß nicht, es ist halt alles andere als Hollywood. Es ist für mich halt kein Hollywood-Kino und das fand ich halt immer cool. Dass du dieses finnische Kino und dieses Jarmusch-Kino, dass du das halt, wenn sich da zwei Leute verlieben, dann ist das nicht so wie, dass da die Funken springen, sondern es ist halt relativ trocken inszeniert und
ja, es muss dann, ja, hat man, nur weil es nicht gleich Hollywood ist, heißt dann lange nicht, dass es deswegen trotzdem echt ist. Also ich finde, nicht Hollywood geht auch gut.
Weiß ich nicht. Also ich finde, wie gesagt, ich finde es halt komisch, dass du diese Charaktere halt nicht so als gescriptet ansiehst oder als die Dialoge theatralisch, weil so habe ich es überhaupt nicht empfunden. Sondern ich finde diese Nachbarn und so und wie die halt über irgendwelche Geschäfte reden und wer versucht dann irgendwie $10 rauszuholen, dass das irgendwie so, das kann halt ein Gespräch sein, wo ich da irgendwie mitlausche, wenn ich da irgendwie unterwegs bin in Finnland oder sonst wo. Mhm. Ich glaube, dass wenn du seine Filme siehst, dann sind das immer so bestimmte Charaktere, dieses relativ wortkarge, trockene, lakonische, aber trotzdem irgendwie optimistisch alles hinnehmen, jetzt mal das Beste draus machen, so, das sehe ich halt in vielen von seinen Filmen und das, damit kann ich gut relaten und das ist für mich halt,
ja,
für also mich hat das nichts Filmisches.
Ich glaube schon, dass Korosmeki hier einen Film über Menschlichkeit erzählen wollte.
Ja.
Für mich ist das halt irgendwie nichts. Also ich konnte hier wirklich nirgends irgendwie anknüpfen oder fand hier irgendwas sympathisch oder charismatisch oder sonst was.
Fand es sehr charismatisch. Aber jetzt nicht mal so eine Momente, wo er zum Beispiel für sie kocht und dann sagt er so, ja, ich glaube, das Essen ist hier zerstört worden oder so hin und her. Oder glaube, es ist nichts geworden. Aber zumindest ist es fertig. Mhm. Nicht mal sowas fand sie witzig, wo ich dann echt, das fand ich halt super witzig, dass er halt gesagt hat, so, ja, ist das, zwar nichts also, geworden, aber es ist zumindest fertig.
Witzig. Also höchstens insofern, als dass es mich dann mal für einen Bruchteil von einer Sekunde aus dieser Langeweile rausholt.
Okay, für mich waren das halt alles so Schmunzelmomente, die ich halt sympathisch und unaufgeregt fand.
Hm.
Ja.
Ja, ich fand den ganzen Film unaufregend.
Da goes the Punkteraten.
Ja.
Es ist natürlich auch diese relativ interessante Letterbox-Liste, wo ich auch überlegt habe, ob ich da jetzt durchforste, aber das wäre dann zu viel, wenn ich die auch noch mit aufnehme. Dieses Befriending the Lyrical Loneliness heißt die.
Mhm.
Da sind halt auch so Filme wie Hör drauf, Lost in Translation natürlich, hier ja, The Wrestler und so.
Bombe alle im
Vergleich. Ist natürlich eine andere Liga, aber ich kann nachvollziehen, dass dieser Film da auch mit drauf ist. Das sind alles Filme, die jetzt nicht
ja, siehst du, und ich,
super krass Tempo haben.
Und ich, ja, aber das, da habe ich an sich kein Problem mit. Und ich habe dann eben auch, als ich gesehen habe, was der für eine Letterboxd-Wertung hat, habe ich mir so ein paar von diesen Rezensionen durchgelesen.
Mhm.
Alter, und dann schreibt ein Typ, weil er sich jetzt wohl vor kurzem irgendwie neu einen Film, den er noch nicht kannte, von Kaurismäki angeguckt hat und da nur so semi-begeistert war, hat er gesagt, ja, jetzt habe ich aber irgendwie ein paar Freunde da und den will ich jetzt auch endlich mal diesen Großmeister Kaurismäki näher bringen. Da habe ich gedacht, muss ich aber mit seinem besten und größten und geilsten Film, dem richtigen Brett, wo niemand sagen kann, da ist nichts und so, mit dem muss ich die irgendwie da ranführen. Also haben wir The Man Without a Past angeguckt und ich dachte mir nur so, Alter, was? Wenn das hier das Pulp Fiction aus seiner Filmografie ist, Alter, mhm, dann will ich nie einen anderen Film von dem sehen.
Ja, dann kannst du mit dem Kino von Anfang nichts anfangen.
Nee, aber mal so gar nicht.
Ja. Das ist halt wirklich, ich gucke gerade, wer ihn gesehen hat. Also hier, Olle Hermann von der ihr Filme schreibt als Kritik, Aki Kaurismäkis Werk ist filmgewordener Blues. Das finde ich nicht schlecht. Trifft es tatsächlich. Weil Blues ist nicht für jedermann. Aber
mir fehlt hier so krass die Seele, also.
Ja, das finde ich abgefahren.
Hm.
Dass hier nichts Menschliches und nicht so. Wie gesagt, Nils hat den ja auch aufgetragen. Er hat ja, Ariel habe ich ja hier schon gehabt von Kaurismäki.
Mhm.
Und das ist sein Lieblingsfilm, meinte er, aber dann hat er einen guten, adäquaten Ersatz aus dem Land, wo er sich gerade befindet und hat er den genannt. Insofern, der Film ist schon wirklich sehr gemocht in den Kreisen, die mit dem Kino was anfangen können.
Hm. Ja, meins ist es so gar nicht. Kennst, und ich war auch ein bisschen verwirrt, weil das wohl der zweite Teil von seiner Trilogie ist.
Ja.
So eine Finnland-Trilogie.
Naja, Helsinki-Trilogie ist es, glaube ich.
Oder, nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Finnland-Trilogie heißt.
Heißt die Finnland-Trilogie?
Ja.
Okay.
Guck gerne nach, aber
ja,
ich meine, das gelesen zu haben.
Kannst recht haben.
Und Drifting Clouds von 96 war wohl da der erste. Jetzt kam 2002 The Man Without a Past und ich weiß gar nicht, was dann der dritte ist. Aber kennst du denn Drifting Clouds?
Nee, den habe ich noch nicht gesehen.
Mhm. Ja, aber er ist ja auch schon ein bisschen Ein-Mann-Armee, ne? Hat hier produziert, geschrieben, Regie geführt.
Er hat auch eine proletarische Trilogie.
Ah ja. Ja, wahrscheinlich so ein bisschen der finnische Kieslowski.
Ja, aber so, ja, von der Handschrift, wie gesagt, finde ich, gibt es keinen Filmemacher weltweit, der Jarmusch und seiner Filmografie oder seinem Feel irgendwie näher kommt als Kaurismäki. Ich finde, das ist das gute Pendant. Ich weiß nicht, ob du, also du hast auch von den Leningrad Cowboys, hast auch keinen einzigen Teil gesehen, ja?
Mhm.
Weil die haben jetzt natürlich eine Menge Musik und haben so ein bisschen anderes Tempo.
Mhm.
Das würde ich sagen, ist wahrscheinlich der zugänglichste von seinen Filmen.
Okay.
Aber ich hätte jetzt doch gedacht, weil du kannst ja mit Jarmusch-Filmen auch grundsätzlich immer wieder was anfangen.
Ja, wobei da ist es ja auch mal so.
Ne? Naja, also auch nicht durchgängig, ja. Abgefahren.
Naja, war leider nicht meins. Und der Typ, der die Hauptrolle gespielt hat, Marco Peltola, der ist 2007 ja schon gestorben.
Ja, stimmt, mit 50, recht, knapp 50.
Recht jung, ja. Und die hier die Irma spielt, Kati Autinen, die hat ja auch bei Le Havre mitgespielt, was ja wohl auch noch ein Film von Kaurismäki ist.
Mhm. Auch noch nicht gesehen. Da war noch
sprechen wir den überhaupt richtig aus? Hat das mal jemand recherchiert? Wir wahrscheinlich nicht.
Nein, aber wie immer frage ich mich, selbst wenn wir es jetzt falsch aussprechen, was hätte das für einen Mehrwert?
Ja, sprechen wir dann nochmal drüber, wenn irgendwie Leute konstant deinen Namen falsch aussprechen und es dir irgendwann auf den Keks geht.
Das wäre dann vor mir, aber du gehst davon aus, dass Aki Kaurismäki hier diese Rezension hat.
Nee, ja, ich hab's ja schon oft erklärt, das ist für mich ein Respektsding.
Okay. Ich habe Folgen von uns gehört, wo wir 5 Minuten darüber diskutieren, ob wir sicher sind, ob der so ausgesprochen wird. Und dann frage ich mich, so richtig unterhaltsam ist das jetzt nicht, die 5 Minuten.
Nein, natürlich nicht.
Weil wir wissen es ja nicht.
Nee, wissen wir nicht. Aber ich möchte halt einräumen, dass es unter Umständen anders ausgesprochen wird.
Okay.
Weil ich schlichtweg nicht weiß bei ihm. Sein Bruder macht ja auch Filme, ne?
Ja, stimmt.
Und ich habe gelesen, dass die beiden zusammen für 1/5 der finnischen Filme verantwortlich sind, die es überhaupt gibt.
Ist aber auch eine sehr kleine Filmindustrie.
Ja, aber wie krass ist das denn bitte?
1/5 ist auf jeden Fall nicht schlecht, ja. In einer Familie.
Das will schon was heißen.
Das ist schon eine krasse Nummer, ja.
Aber er macht ja, glaube ich, auch schon seit den 80ern Filme, ne?
Ja, macht er schon eine ganze Weile. Also gerade so Leningrad Cowboys, das war, glaube ich, schon, das war schon 80er.
Hm. Ja, also da weiß ich zumindest, dass das gibt, aber ich glaube, ich habe wirklich noch keinen seiner Filme gesehen bisher.
Krass. Hm. Ja, Ari mochte ich auch sehr. Der hat von mir, glaube ich, 8 Punkte gekriegt damals.
Okay.
Und den fand ich auch toll.
Glaubst du denn, dass ich den gut finden würde?
Jetzt nicht. Das ist ähnlicher Film wie hier. Also da
Ach geht, echt?
Das ist auch so eine Loser-Ballade.
Okay. Ja, Loser-Ballade an sich ist ja nicht das Problem. Aber ist es der gleiche Typ, der damit spielt? Nee,
das ist jemand anders. Vielleicht bist du einfach bei Loser-Balladen oder bei Befriending the Lyrical Loneliness mehr so Hollywood unterwegs als europäisches Kino. Weiß ich nicht.
Nee, also bei so französische Filme in die Richtung mag ich ja eher. Also okay. Da gibt's schon ein paar. Also weil so jetzt europäisch würde ich so nicht unterschreiben.
Mhm.
Vielleicht finnisch.
Vielleicht. Vielleicht ist das finnische Kino oder das skandinavische Kino. Ja. Vielleicht solltest du 5% der finnischen Filmindustrie einfach meiden.
Nee, warum das denn? 20%.
Ach, 1/5?
Ja.
Ach so, ich dachte 5%.
Nein,
5% wäre ja schon krass.
Ja, 1/5, Alter.
1/5 ist ja noch krasser.
Ja, Mann.
Alter, okay, 20%. Ja, dann meide 20% der finnischen Filmindustrie. Ja. Guck dir die anderen 80% an.
Vielleicht, ja.
Vielleicht ist das eher deins. Krass, 1/5 ist ja wirklich hart.
Naja, eben.
Bei 5% dachte ich schon, wow, Alter, okay, was ist denn das für eine Zahl?
Ja.
Das ist so, wie wenn du sagst, so, ja, weiß ich nicht, Steven Spielberg macht 5% der komplett amerikanischen Produktion, eben. So, was ist denn das, Alter?
Ja.
Aber 20%, was zur Hölle, jeder 5. Film.
So krass. Es ist da, bei jedem 5. Film steht halt Kaurismäki hinten drauf. Wobei, nee, ich glaube, sein Bruder arbeitet unter einem anderen Namen, ne?
Nee, ich glaube,
ist er auch?
Ich glaube, es ist auch ein Kaurismäki, ja.
Okay.
Ich habe das schon mal gehört, aber.
Naja, jedenfalls, du hast ja vorhin gesagt, dass der Oscar nominiert war. Ich habe nachgeguckt, nirgendwo in Afrika hat in diesem Jahr den Oscar gewonnen.
Ach, der ging nach Deutschland?
Ja.
Mika Kaurismäki ist das.
Ah, ja, okay.
Ja.
Ja, auch so der go-to-finnische Vorname, oder? Mika.
Ja, voll. Dann haben wir hier noch einen Aino Kaurismäki, Set Decorator. Bei Fallen Leaves und so. Ich weiß nicht, ob der auch noch zur Familie gehört, wahrscheinlich.
Bestimmt.
Könne sein, ja.
Geil, ey.
Das Kaurismäki Imperium.
Voll. In Finnland echt eine große Nummer, die Familie.
Hast du nirgendwo in Afrika gesehen?
Nee.
Ich.
Du?
Nein, den kenne ich auch nicht. Aber ich konzentriere mich erstmal auf die Hauptausgas für besten Film. Bevor ich sämtliche Oscars durchgehe, die irgendwann mal irgendeinen Film gekriegt hat. Das wäre auf jeden Fall eine umfangreichere Liste.
Ja, da hast du noch einiges vor dir.
Da habe ich einiges vor mir, definitiv.
Viel Spaß mit dem einen oder anderen Kostüm-Oscar.
Ja. Bester Song.
So.
50 Shades of Grey, Teil 3.
Budget und Einspiel. Budget habe ich nur die finnische Währung. Ist ein bisschen sinnfrei, ne? Das sind irgendwie 8 Milliarden. Ich hab's nicht umgerechnet, verdammt Axt. Aber eingespielt hat er 9,5 Millionen Dollar.
Okay. Dann doch in den Arthouse-Kinos ein bisschen Publikum gezogen.
Das ist schon noch einiges, ne, für so einen Film.
Finde ich nicht ohne.
Ja.
Auf jeden Fall, finde ich nicht schlecht. Ja, wollen wir Punkte nennen und auflösen?
Ja, unbedingt. 7,6 gibt's auf IMDb. Und der Metascore ist bei 84, Letterboxd eben 3,9. Das ist schon richtig, richtig gut.
Ja, ist es. Dann haben wir hier den Film, der mich immer wieder reingeritten hat.
Ja.
Also ich bin bei einer 7,5.
Oh wow, sogar noch besser als 7. Okay, crazy.
Mhm.
Ich bin bei 3. kommt ein schweres Stöhnen von Guess.
Oh, I love all of this so much.
Für eine hundertste Sekunde hatte ich auch nur so 10% Atem.
This makes no sense. I love it.
Ja, sorry.
Lee.
I don't want to meet anybody.
So, Alter.
Ja. Ja, war nicht meins, ey.
4, Alter. Nee, Quatsch. Nee, 3, ja. Ich war hier in der falschen Zeile. Ich war bei Old Man in Newcastle. Schön die Hater-Episode von Lee.
Gute Auftragsfilme diese Woche, ey.
Konntest richtig leben mit dem Auftragsportfolio der diesmalige Episode, oder?
Wirklich. Naja, weißt du, bei Old Man in Newcastle dachte ich, geil, mal eine Komödie. Hm. So als Auftragsfilm.
Ist der auch übrigens. Ich glaube, dass hier Comedy auch drüber steht. Auch. Ist doch kein Drama, oder? Was steht hier Drama?
Ja, aber steht bestimmt Comedy.
Ich kann es mir vorstellen, dass hier Comedy steht.
Ja, aber das, also wenn das, was über den finnischen Humor aussagt, ey, gute Nacht.
Geschmackssache, drücken wir es mal so aus.
Ja, ja, ja. Ich bin dann doch eher bei Borat und Anchorman.
Okay. Lee mag den kasachischen Humor lieber als den finnischen.
Ja, aber hallo.
Gut, dann wurde es ja auch bedient in dieser Episode. So ist nicht.
Ja.
Alright.
So, also kurz fürs Protokoll. Ich wäre tatsächlich schon vor dem letzten Film jetzt knapp vorne gewesen.
Okay.
Deswegen, der hat es nicht ausgemacht. Aber der hat natürlich das Ergebnis einigermaßen verdeutlicht. Ich bin am Ende bei 1,5 gelandet und du bei 5,5.
Oh je, okay, doch so groß, der Abstand.
Ja. Naja, du hast jetzt halt 4 miese, ne, mit einem Tipp. Das haut natürlich rein.
Ja, das stimmt. Aber gut, selbst bei einer Punktlandung. Wäre das nicht geworden, hast du richtig formuliert. Aber gut, dieser Monat ist sowieso schon ins Wasser gefallen, weil da kann ich nichts mehr reißen.
Schon wieder?
Ist ja nur noch eine Episode, die kommt, also kann ich nicht mehr aufholen.
Jetzt war die ganze große Ankündigung schon wieder für die Cuts.
Ah, ein bisschen Hoffnung habe ich ja noch.
Ja?
Wir haben noch eine Support-Episode, die wir aufnehmen.
Ach, und da ist noch was drin, ja?
Ein Unentschieden zumindest. Yeah. Go for Unentschieden.
What fun. What joyous fun.
What fun.
Oh, geil, ey. Unentschieden ist noch drin. Yes.
Ja, Mann.
Okay. Ja, dann klar, mit einem Unentschieden hättest du auf jeden Fall all deine großen Ankündigungen umgesetzt.
Wir hatten ja schon ein paar Mal, ich habe ja eigentlich mal große Ansprüche bei allem, aber was das Punkt angeht, da muss ich ein bisschen meine Taktik ändern. Ich muss mal ein bisschen die Ansprüche runterschrauben. Unentschieden ist schon gut.
Okay.
Vielleicht wird's ja
was. Ja, das siehst du, das ist doch vielleicht mal was. Wenn du Ansprüche runterschraubst, dann nimmst du den Druck da so ein bisschen raus und dann geht's viel
kann man entspannter ins Raten gehen, ja.
Mhm.
Also so richtig viel, dass ich mir jetzt nach dem Film direkt die Punkte aufgeschrieben habe, hat's jetzt nicht gebracht.
Ja gut, bei solchen Filmen.
Einmal einen Punkt daneben und einmal, was war das? 4 Punkte daneben.
Ja.
5 Punkte verloren mit dem vorher aufschreiben. Das ist auch nicht die richtige Taktik.
Stimmt.
Ich überlege mir was.
Ja. Aber du hast immerhin auch eine Punktlandung hingelegt heute.
Immerhin.
Ja. Ich auch nur eine. Was insofern?
Ja. Du warst halt nur nicht so weit daneben.
Ja. Das ist es.
Alright.
Okay. Dann, ja, nähert sich der Oktober dem Ende.
Der Oktober nähert sich dem Ende. Wir haben noch eine reguläre Episode. Da werden natürlich auch wieder 2 Lose gezogen für den Monat November.
Mhm.
Machen wir 2 Supporter oder Supporterinnen glücklich. Das erwartet euch in der nächsten Episode. Die bestreiten wir noch zu zweit. Und dann starten wir im November direkt mit einem...
Haben wir einen Gast?
Haben wir mit einem Gast, ja. Wollen wir schon mal anteasern oder wollen wir überraschen?
Kannst du gerne entscheiden.
Na, machen wir Überraschung. Okay. Oder wir teasern bei der nächsten Episode angucken.
Oder so.
Ja, jetzt noch nicht. Jetzt erstmal Tschüss und Outro.
Ja, tschüss.
Bye.
Bewegt Bild Banausen.